Herzlich willkommen zur Episode 72 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Wir nehmen heute auf am Donnerstag, dem 23. Januar 2025 und wir nehmen auf hier in unserem 9-Euro-Hotelzimmer mit Blick durch das Panoramafenster über den Ort Kua Lo nahe der Stadt Vinh in Vietnam. Wenn ich jetzt hier ein bisschen nach vorne rücke und mich ein bisschen dann umdrehe, dann sehe ich da hinten auch das Meer, den Golf von Tonkin, also quasi ja, das der Pazifik ganz im Norden von Vietnam. Gut, mittlerweile sind wir eher im südlichen Bereich des Golf von Tonkins, also auch nicht mehr ganz im, wir sind im Süden von Nordvietnam, so kann man es glaube ich ganz gut zusammenfassen.
Ja, bei der letzten Episode waren wir ja noch in Quang Lan, also im Grunde ganz im Norden dieses Golf von Tonkins, ganz im Norden von Vietnam zumindest, was den Küstenstreifen davon angeht. Und seither sind wir eben so ein bisschen durchs Rote Flussdelta und eben hier ein bisschen durchs Hinterland wieder und dann wieder zur Küste vorgekommen und jetzt hier nach Kua Lo. War jetzt nicht der spannendste Abschnitt unserer Tour, also wird es wahrscheinlich nicht die spannendste Podcast-Episode werden. Aber ja, wie immer erzählen wir eben, was passiert ist von der letzten Episode bis heute.
Ja, und für Leute, die vielleicht ja auch hier mal mit dem Fahrrad unterwegs sein werden und die sich dafür interessieren, ob es sich lohnt, nach Cat Ba Ninh Binh oder in den Cuc Phuong National Park zu gehen, für die wird es sich definitiv lohnen, sich diese Episode mal genauer anzuhören. Außerdem ganz wichtig, wir haben auch wieder ein FAQ-Kapitel in dieser Episode und diesmal soll es um unsere Finanzen gehen. Das ist ja vielleicht auch eine Frage, die sich viele Leute interessiert, wie finanziert man das eigentlich, wenn man 2,5 Jahre lang reisen möchte und ja, wie viel wir da ausgegeben haben und wo das Geld herkommt, darüber reden wir eben heute im FAQ-Teil.
Den gibt es dann ganz am Ende der Episode und jetzt springen wir eben nochmal zurück nach Quang Lan und wie es da weiterging, nachdem wir die letzte Episode veröffentlicht hatten. Dort hatten wir ja schon über die Insel Quang Lan selbst berichtet und die war ja auch schon Teil der Halong Bay, der Halong-Bucht. Was diese Halong-Bucht ist, haben wir ja schon in der letzten Episode erklärt. Und ja, danach haben wir eben so eine kleine Fähre von Quang Lan nach Halong, also in die Stadt Halong, die eben an dieser Halong-Bucht liegt, also wieder aufs Festland. Und ja, weiß gar nicht, ob man es eigentlich als Fähre bezeichnen kann, weil eigentlich war es ein Speedboat. Und auf diese Speedboats, im Gegensatz zu richtigen Fähren, kann man da halt nicht ein Motorrad oder ein Fahrrad einfach so draufschieben oder auch einfach so drauftragen, weil das ist halt ein richtiges abgeschlossenes Boot. Deswegen mussten die Fahrräder eben aufs Dach, im Grunde wie bei einem Bus, und dort dann befestigt werden. Aber sie haben es überlebt. Ging auch ganz gut und vielleicht ist die Fahrt im Boot ja auch ein bisschen weniger ruckelig wie im Bus, deswegen ist das eigentlich kein Problem gewesen.
Ja, da der Seegang in dieser Bucht auch zwischen den ganzen Inselchen und den ganzen Turmkastbergen, die aus dem Wasser ragen, war jetzt ja auch überschaubar. Ne? Der größte Seegang war nur, wenn da irgendwie zwischendurch mal noch ein anderes Boot in der Nähe vorbeigefahren ist.
Ja, also sind wir recht gut wieder aufs Festland gekommen und da eben an der Küste in der Stadt Halong langgefahren. Da gab es dann auch eine ganz interessante Siedlungsstruktur, wenn man das so sagen kann. Und da haben wir vor Ort erzählt, wie es da so aussieht.
Wir fahren jetzt hier gerade am Ufer entlang, quasi von dem Fähranleger, wo wir angekommen sind, als wir zurückgekommen sind von dieser Quang Lan-Insel. Und jetzt müssen wir quasi zum nächsten Ferry-Pier, zum nächsten Fähranleger, um dann von dort auf die Insel Cat Ba wieder rumzufahren. Und da fahren wir eben so 20 Kilometer an der Küste entlang, sind quasi in Halong City dann angekommen und jetzt so ein bisschen eben durch die Outskirts. Und da sind wir jetzt wirklich kilometerlang und kilometerweit an so Retortenstädten vorbeigefahren. Ich weiß nicht, ob sie da sogar das Land aufgeschüttet haben, aber ansonsten so schniekfeine und endlos irgendwie Villen und dann aber auch immer 1000 im gleichen Stil, zuerst so ein bisschen im griechischen Stil, außen weiß und so mit blauen, waren blaue Fensterrahmen und so weiter, glaube ich auch, oder? Und dann so, weiß ich nicht, keine Ahnung, diese Terrakotta-Dächer. Danach im modernen Stil und jetzt hier so ein bisschen, ich weiß nicht, ich würde das ein bisschen als französischen Stil beschreiben, auch ein bisschen bunt, so blassgelb, blassblau, blassviolett, blassgrün. Und wirklich 4, 5 Stockwerke hoch, richtig, sieht aus wie Villen. Auch draußen alles total piekfein gemacht, ne? Neue Straßen, schöne Hecken geschnitten, Bäumchen gepflanzt, Blumenbeete überall, Bananenstauden, wirklich alles total wunderschön hergerichtet. Und dann eben tausende von diesen immer gleichen Häusern, eins nach dem anderen. Aber die scheinen alle leer zu stehen. Hier teilweise sind wir jetzt daran vorbeigefahren, eins nach dem anderen, innen total im Rohbau. Von außen sehen sie wunderschön aus, auch fertig, auch verglast. Also hier die Fenster sind drin und so, aber wenn man in die Fenster reinschaut, leer. Teilweise nicht verputzte Wände innen drin. Ein krasser Kontrast und halt dann entsprechend auch die Straßen ausgestorben. Diese wunderschön hergerichteten Straßen mit Bäumchen und Blümchen fährt fast niemand. Angenehm, um mit dem Fahrrad durchzufahren und sich die hübschen Häuschen anzuschauen, komplett allein, aber auch ein bisschen geisterhaft.
Ja, das einzige Lebendige sind wahrscheinlich die Pflanzen, die gepflegt werden von den ganzen Stadtarbeitern und die Security-Leute, die trotzdem vor den Wohnblocks stehen und bewachen, dass man nicht, weiß ich nicht, in die Häuser reingeht oder was auch immer.
Also 20 Kilometer Festland hatten wir da eben dann zum nächsten Fähranleger, von dem wir dann aus auf die nächste Insel fahren wollten, nämlich nach Cat Bar. Diesmal war das eine richtige Autofähre, wo auch Autos einfach drauf fahren konnten. Ja, was ist Cat Bar? Cat Bar ist die größte Insel in dieser Halong-Bucht, in Halong Bay. Ist eine Insel, auch ja eine Karstinsel, also eine Insel voller Karstberge, und im Osten gehen dann eben diese Karstberge ins Meer über. Das heißt, dort irgendwann stehen dann die Karsttürme nicht mehr auf der Insel, sondern dann eben im Wasser. Und da wir eben ja ein bisschen von Osten gekommen sind, auch mit der Fähre, sind wir dann erstmal mit der Fähre mitten durch diese Karsttürme, die da aus dem Wasser ragen, eben so durchgefahren. Was ja im Prinzip das ist, was die ganzen Standardtouristen, sage ich mal, und die ganzen Pauschaltouristen in Halong Bay auch machen, nämlich halt mit einem Boot rausfahren durch diese Karstlandschaft, in diese Karstlandschaft. Nur wenn man das nicht mit so einem Touristenboot macht, zahlt man natürlich deutlich mehr dafür, als wenn man sich das Ganze von der Autofähre aus anschaut. Also die hat, glaube ich, die hat 60.000 gekostet. 60.000 Dong.
Also 2 Euro.
Pro Person, ja. Also Fahrrad war kostenlos. Aber ja, im Prinzip hat man da dasselbe gesehen und die war auch sehr langsam unterwegs, sodass man da das Ganze auf jeden Fall sich auch gut anschauen konnte. Und auf der Insel selber dann ist man so ein bisschen eben an der Ostseite der Insel dann angekommen und hatte dann noch, das waren auch nochmal 20 Kilometer, glaube ich, bis in die Stadt Cat Bar, also die gleichnamige Stadt Cat Bar, heißt gleich wie die Insel, musste man quasi einmal nochmal quer über die Insel drüber fahren mit dem Fahrrad. Und das war wirklich ein wunderschönes ursprüngliches Tal, also auch mit Abschnitten, wo dann wirklich auch mal ein paar Kilometer lang keine Landwirtschaft links und rechts war, sondern wirklich nur Urwald, sah relativ unberührt aus, jedenfalls für unser laienhaftes Auge, und der hat sich dann eben vom Straßenrand erstmal relativ flach links und rechts auf die Seite erstreckt und ist dann relativ plötzlich steil angestiegen und hat dann eben so die 200 Meter hohen Turmkarst, Berggipfel ringsum erreicht, und durch dieses relativ breite Tal, aber eben von Urwald bewachsene Tal, ist man dann da eben einmal quer über die Insel gefahren, und ich würde sagen, das war wirklich, also bis dahin wahrscheinlich der schönste Urwald, den wir auf dieser Tour bisher hatten. Das war wirklich, da war dann auch nicht viel Verkehr, weil es ging da quasi nur bis zur Fähranlegestelle, und die fährt ja nur dreimal am Tag. Das heißt, das war echt sehr schön zum Fahrradfahren auf jeden Fall. Allein dafür würde ich fast sagen, hat es sich schon gelohnt, auf diese Insel zu gehen.
Ja, und ganz im Süden der Insel waren wir dann eben in dieser Stadt Cat Bar, und das ist wahrscheinlich schon irgendwie die Backpacker-Tourismus-Hauptstadt der Halong-Bucht. Also es gibt da wahnsinnig viele Restaurants, die tatsächlich damit werben, vegetarisch oder vegan zu sein. Und das ist halt schon was Besonderes in Vietnam, findet man das sonst nicht so oft. Ja, und die Mango-Milkshakes, die schlürft man dann durch Papier oder sogar Metallröhrchen, gab es in einem Restaurant. Und das ist ja auch sehr, sehr unüblich für diese Weltregion. Also normal kriegst du, egal was du an Getränk irgendwo kaufst, in einem Plastikbecher mit einem Plastikdeckel obendrauf, wo dann das Plastikröhrchen noch reingesteckt wird. Und hier kriegst du es halt im Glas mit Metallröhrchen. Also das ist schon sehr schön auf jeden Fall für uns. Offenbar betreiben die halt hier auch ganz gut ihre Marktforschung und richten sich dann danach, was den jungen europäischen Touristen wichtig ist. Glücklicherweise ist das genau auch das, was uns wichtig ist. Also passt das in dem Fall ganz gut zusammen. Und zu essen gibt es dann eben eine bunte Mischung. Also es gibt auch lokale Gerichte wie gebratener Reis, gab es dann natürlich schon auch. Aber eben auch halt Pizza, Burger, Quesadilla und Avocado- oder Falafel-Sandwiches. Also in Vietnam gibt es ja sonst oft so sandwichartige Sachen. Banh Mi heißen die hier, wo du halt so ein kleines Baguette-Brötchen hast und die dann aber normalerweise Wurst oder Ei, Fleisch, Paste irgendwie reinmachen. Und hier gab es das halt als Avocado- oder Falafel-Version. Ah, und was es natürlich auch noch gab, war Tizians All-Time-Favorite-Highlight in diesem Fall, die Kürbiscremesuppe. Die gab es da auch komischerweise wieder. Also irgendwie keine andere Suppe, aber Kürbiscremesuppe gab es.
Was will man auch für andere Suppen haben, wenn es Kürbiscremesuppe gibt? Dann würde ja eh keiner irgendeine andere Suppe bestellen.
Natürlich ist alles, also auch die lokalen Gerichte, ein bisschen teurer, als wenn man jetzt halt irgendwo mitten auf dem Land in irgendein untouristisches Restaurant geht. Aber teurer in dem Fall heißt halt auch, dass man trotzdem zu zweit für 5 bis 10 Euro essen gehen kann, also inklusive Getränken und gegebenenfalls noch inklusive der Suppe als Vorspeise. Und das ist dann ja schon auch voll in Ordnung.
Ja, man sieht an dieser Speiseauswahl, dass Cat Ba definitiv auch eine Hochburg des sogenannten Banana Pancake Trails ist. Also das ist ja so ein leicht ironischer Begriff für all diese Low-Budget-Destinations in Südostasien, die vor allem bei westlichen Backpackern beliebt sind. Also in Vietnam, wie gesagt, definitiv Cat Ba, aber auch Sapa und Ha Giang, wie man es eigentlich ausspricht, da in den Bergen in Nordvietnam. Ha Giang waren wir jetzt ja auch auf der Tour. Vor 2 Episoden haben wir darüber geredet. Weiter im Süden von Vietnam gibt es noch Hoi An, was da definitiv auch dazu gehört. In Laos auf jeden Fall auch Luang Prabang, Wang Vieng und die 4000 Islands, ganz im Süden von Laos. In Thailand gibt es da zum Beispiel Phuket, Chiang Mai und bestimmte touristische Inseln. Und ja, also diese Orte, die fasst man dann eben unter dem Begriff Banana Pancake Trail zusammen, dass die da alle an diesem fiktiven Trail liegen. Und das typischste, muss man sagen, Frühstück in den Hostels, in denen ja die ganzen Backpacker dort unterkommen, in diesen Orten, ist dann eben der Banana Pancake. Irgendwie hat sich das so durchgesetzt, dass den westlichen Gaumen halt vor allem eben dieser Banana Pancake vorgesetzt wird zum Frühstück, jedenfalls typischerweise. Und tatsächlich haben wir dann in unserer Unterkunft in Cat Ba auch eben diesen Banana Pancake zum Frühstück bekommen. Hätte auch noch ein paar andere Optionen gegeben, aber wenn man ehrlich ist, für unseren Gaumen war der Banana Pancake schon das Beste, ne?
Ich habe an einem Tag auch das Rührei genommen. Ja, was wir da so gemacht haben, wir haben natürlich keine so Bootstour gemacht oder so, was die anderen Touristen da so machen. Wir haben stattdessen eine kleine Wanderung gemacht tatsächlich. War eigentlich ganz cool. Der Weg ging eigentlich nicht so weit entfernt von unserer Unterkunft, direkt in die grünen Hügel. Und dort war man dann auch komplett alleine. Also die anderen Touris machen, wie gesagt, diese Touren und ja, gehen nicht so individuell auf diesem Wanderweg wandern. Man muss aber zugeben, dass der Wanderweg auch nicht, also da muss man schon OpenStreetMap wahrscheinlich benutzen für, um den zu finden und dem dann auch trauen, weil der war so ein bisschen überwuchert, beziehungsweise es gab ein paar umgefallene Bäume, die so über dem Weg hingen. Ich weiß nicht, ob der letzte Taifun die da umgeschmissen hat. Vielleicht war es auch dieser Taifun Yagi oder hier allgemein eine sehr sturmbehaftete Region ist.
Ja, und am Anfang war ja eigentlich sogar der Trailhead quasi ja sogar noch mit einem Zaun abgesperrt, der aber auch irgendwie so halb umgeknickt war und über den man relativ leicht drüber klettern konnte. Aber irgendwie schien das so nicht unbedingt so gedacht, dass da die ganzen Touristen hingeleitet werden und umso besser für uns.
Genau, wobei man zugeben muss, wir waren nicht ganz die Einzigen. Am Ende kamen uns noch 2 andere scheinbar etwas individueller unterwegs gewesene Backpacker entgegen. Ja, jedenfalls, letztendlich hat es sich aber gelohnt, auf jeden Fall darum zu klettern, denn am Ende hatte man eine schöne Aussicht über die Karsttürme im Meer oder verschiedene schöne Aussichten. Also es gab verschiedene Punkte, wo die Wege dann geendet haben und wo man dann in die verschiedenen Buchten um Cat Ba reinschauen konnte. Oder auch die mehrstöckigen Hotels an den ein oder anderen Stränden noch gesehen hat. Aber war jetzt keine unserer Standardwanderungen, war nicht weit oder anstrengend. Also es sind eigentlich nur 4 Kilometer gewesen, die wir gelaufen sind. Also zur Abwechslung mal eine ganz angenehme Wanderung.
Das heißt, du hattest ausnahmsweise mal keinen Muskelkater am Tag nach der Wanderung?
Nee, tatsächlich nicht. Aber dafür war ich halt krank, eigentlich auch schon während der Wanderung. Also ich habe mich wohl von dir angesteckt, also von Tizian. Der hat es, glaube ich, aus Hanoi gehabt. Da waren wir an Silvester ja in einem ganz schönen Menschentrubel. Und ja, du bist nicht so sehr krank geworden. Du hattest halt ein bisschen Husten und Schnupfen.
Ich war schon auch ganz schön krank.
Zumindest dachte mein Körper halt, ja, wenn wir jetzt eh schon Ruhetag machen, dann kann er sich ja auch ein bisschen beschweren, sodass ich dann im Grunde einen Tag nur komplett im Bett rumliegen konnte. Ob das langsam mehr Kausalität als Korrelation ist oder andersrum, ich weiß es nicht, dass ich immer an Ruhetagen krank werde, aber ist ja immer so, ne? Ich werde nie beim Fahrradfahren direkt krank, sondern immer erst dann, wenn wir Ruhetage machen. Mein Körper hat sich da scheinbar so sein eigenes System ausgedacht irgendwie.
Was ja an sich nicht schlecht ist, oder? Weil ich meine, also immer dann krank zu werden, wenn man sowieso Ruhetage machen wollte.
Naja, aber eigentlich sind die Ruhetage schon zum Erholen von der sportlichen Anstrengung da und nicht, um noch krank zu sein und danach direkt weiterfahren zu müssen. Also ich glaube, so ganz durchdacht von meinem Körper ist das schon auch nicht.
Wir sind dann aber nach 2 Ruhetagen in Kat Bah weitergefahren, also wieder von der Insel im Prinzip runter, musste man auch nochmal 20 Kilometer erstmal bis zu wiederum einem anderen Fähranleger fahren. Also wir sind 4-mal mit der Fähre gefahren, jetzt hier in der Halong-Bucht, aber quasi von 8 verschiedenen, oder haben dann an 8 verschiedenen Fähranlegern ein- und ausgestiegen. Also wir sind nie 2-mal vom selben Punkt oder zum selben Punkt irgendwie gefahren. Also immer schön abwechslungsreich, dadurch eigentlich auch nicht wirklich irgendeine Sackgasse gehabt groß beim Fahrradfahren. Also das ging eigentlich ganz elegant, was die Routenplanung angeht. Und wir haben dann noch auf der Insel, aber auf dem Weg zurück zum Festland quasi noch einen Japaner namens Taka getroffen, der uns entgegenkam mit dem Fahrrad, der von Georgien zurück nach Japan unterwegs ist. Also der hatte irgendwie in Georgien anscheinend als Bergführer gearbeitet auf den, weißt du noch, wie der Berg hieß? Da in Stepansminder war er, glaube ich, based.
Der Kasbek.
Der Kasbek, genau. Das ist ja der zweithöchste Berg Georgiens. genau, also nicht der höchste. Insider. Egal. jedenfalls, genau, dort hat er wohl als Bergführer gearbeitet. Ich glaube auch in Japan schon, ne, um auf den Fuji oder so hoch zu gehen. Zwischen den Zeilen jedenfalls klang das so. Und war irgendwie super, super witziger Typ. Konnte auch richtig gutes Englisch, was, glaube ich, für japanische Radreisen auch nicht unbedingt selbstverständlich ist, was ich so von anderen gehört habe. Aber der konnte auf jeden Fall. Und war ein angenehmes Gespräch, war ein lustiger Typ, war sehr angenehm. Also, ja, sollten wir eines Tages mal noch nach Japan kommen, wäre es auf jeden Fall schön, wenn wir den nochmal treffen könnten dort. Ein bisschen länger, weil jetzt in dem Fall sind wir in unterschiedliche Richtungen gefahren, haben uns 10 Minuten unterhalten und sind dann wieder, ja, auseinandergegangen. Dann auf dem Festland angekommen, am nächsten Tag, haben wir dann noch Armin und Salome getroffen aus der Schweiz bzw. aus Georgien. Die sind aber zusammen unterwegs mit dem Fahrrad. Und was da ganz interessant war, ist, dass er dann halt so erzählt hat, ja, wir haben es halt ein bisschen ausgetauscht, und er hat dann so erzählt, ja, letztes Jahr, da war ich im Iran unterwegs und da hat sich irgendwie so eine Gruppe von 10 Radreisenden zusammengefunden im Iran und wir sind quasi dann zu 10 durch den ganzen Iran gefahren. Und das Witzige war halt, dass mir das so aus den Gruppen, aus den WhatsApp-Gruppen schon irgendwie bekannt war im Hinterkopf. Das habe ich mitbekommen, dass da so eine Riesengruppe sich zufällig zusammengefunden hatte damals und die eben relativ lang da unterwegs waren. Und teilweise folgen wir ja auch anderen Leuten, die da in der Gruppe dabei waren auf Instagram. Und jetzt war halt irgendwie ganz witzig, dass der da auch dabei war bei diesem Event, was mir bekannt war. Ja, keine Ahnung. Ja, außerdem interessant, dass die auch durch Afghanistan gefahren sind. Also seit die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen hatten, fahren ja auch immer mehr Radreisende durch Afghanistan und es scheint auch mehr oder weniger zu funktionieren. So, also man gibt schon auch immer mal wieder Geschichten, dass du auch mal irgendwie einen Tag lang von den Taliban irgendwo festgehalten wirst und so, aber letztlich sind, glaube ich, auch alle ganz gut durchgekommen dann am Schluss. Sicherlich was für die Abenteuerlicheren unter den Radreisenden, aber eben nicht unmöglich.
Ja, vor allem, dass sie da als Frau dann auch durchgefahren ist scheinbar, das ist auch was jetzt recht neu ist auf jeden Fall, ne?
Ja, soweit ich weiß, war sie die erste Frau, die mit dem Fahrrad, also Salome in dem Fall, war die erste Frau, die mit dem Fahrrad durch Afghanistan gefahren ist, jetzt seit Machtübernahme der Taliban. Und da haben sie dann halt auch erzählt, ja, sie wussten nicht so genau, also es gab schon andere Frauen, die in Afghanistan unterwegs waren, aber halt nicht mit dem Fahrrad, und es gab andere Radreisen, die unterwegs waren, aber das waren halt keine Frauen, und sie haben halt dann gesagt, sie probierten das einfach mal, aber anscheinend war das nicht so ein Thema, also solange du da Ausländer bist, hast du wohl da nicht so, auch als Frau, nicht so direkt größere Nachteile oder Benachteiligungen oder andere Behandlungen zu befürchten, so wie das klang. Auch das übrigens war mir bekannt aus den WhatsApp-Gruppen, ne? Dass es da irgendwie vor einem halben Jahr so eine Georgerin gab, die in einer Gruppe mit einem anderen Typ dann eben dadurch Afghanistan gefahren ist, und dass das wohl die erste Frau ist. Und jetzt hier, wir hatten uns ja einen Tag vorher schon verabredet, dass wir uns jetzt hier treffen wollen, aber erst als ich dann hier sie dann eben getroffen habe, ach schau an, das seid ihr gewesen, die ihr da als erste Frau durch Afghanistan gefahren seid. War auf jeden Fall sehr interessant, ja.
Ja, wir waren da also zurück auf dem Festland, und dann ging es für uns weiter nach Westen, ausnahmsweise mal nach Westen übrigens auf dieser Tour. Wir sind südlich von Hanoi im Grunde einmal parallel zur Küste durchs Delta des Roten Flusses gefahren, und dieses Delta ist halt extrem dicht besiedelt. Also überall waren eigentlich nur Häuser, Dörfer, kleinere Städte, und dazwischen gab es nichts als matschige, braune Felder. Also das lag vor allem an der Jahreszeit wahrscheinlich. Und dann halt auch hier und da mal Wasser, weil halt die ganze Landschaft immer wieder von so Flussarmen im Delta durchschnitten wird. Ja, und auf diesen Flussarmen fahren dann halt so alte, rostige Frachtschiffe rum. Manchmal gibt es auch so Industriehäfen, viel Sand und Kies liegt da dann rum. Und ja, in diesem ganzen Delta gibt es dann ein dichtes Netz von Straßen, und zwar aller Kategorien. Also es gibt da Autobahnen, es gibt normale Straßen, es gibt Feldwege, ganz viele durch die ja, Plantagen und Felder durch. Aber egal, wo man ist, auf welcher Straße oder in welchem Quadratmeter in diesem Delta, überall sind auf jeden Fall Menschen unterwegs. Also es gibt... Es ist schwierig, ein Plätzchen zum aufs Klo gehen zu finden, wo einen gerade keiner sieht, um es so zum Beispiel auszudrücken. Ja, und die sind dann halt entweder zu Fuß unterwegs zu den Feldern oder zu sonstiger Arbeit oder eben auf rostigen Eingangfahrrädern, die dann Achter in den Rädern haben und da über die Feldwege klappern, oder, wie es in Vietnam ja vor allem üblich ist, auf Motorrollern.
Ja, es gibt auch eine ganz erstaunliche Korrelation, hatte ich irgendwie den Eindruck, von Vietnamesen weiblichen Geschlechts und gehobenen Alters und Vietnamesen, die ein altes Fahrrad fahren, ne? Also hier Eingangfahrrad mit Achter im Rad und so, und Vietnamesen, die einen dieser Vietnamesen-Hüte tragen, also diese klassischen Hüte hier, die man ja auch Kegel- oder Reishut nennt, da sie aus Reisstroh gefertigt sind. Und ja, also diese drei Eigenschaften, die korrelieren relativ stark. Das heißt, uns sind sehr viele alte Frauen mit Vietnamesenhut auf dem Fahrrad, auf einem alten, klapprigen Fahrrad entgegengekommen.
Ja, das ist tatsächlich nicht nur Klischee oder nicht nur in Filmen oder so, sondern tatsächlich bei der Feldarbeit tragen sehr, sehr viele Leute hier diesen Vietnamesenhut auf jeden Fall oder auch halt auf dem Fahrrad. Und was tatsächlich auch viele Leute hier tragen, ist eine Mund-Nasen-Maske. Also gerade die auf dem Roller oder Fahrrad unterwegs sind. Und das liegt nicht daran, dass die irgendwie sich oder andere Leute vor Erkältungen schützen wollen, sondern weil die Luft hier einfach super schlecht ist. Also einerseits vom ganzen Straßenverkehr, von den ganzen Rollern, die halt nicht wie in China E-Roller sind, sondern alles Motorroller. Dann auch noch von den Schiffen hier im Delta. Und dann kommt noch dazu, dass auf den Feldern immer mal wieder was verbrannt wird. Also zum Beispiel, wenn Reis geerntet wurde, dann werden halt viele der Reste, der Strohreste verbrannt oder auch andere Erntereste, Bananenblätter oder Zuckerrohrblätter oder was weiß ich, was da übrig ist. Oder halt Müll, weil am Dorfrand sammelt sich dann der Müll oder der wird gesammelt immer in so Betonvorrichtungen, sage ich mal, und dann halt immer mal wieder verbrannt. Und dann gibt es natürlich auch noch, habe ja vorhin von Industrie erzählt, hier und da mal ein paar Fabriken, und die schleudern dann auch ein bisschen Gestank in die Luft. Und so, ja, wenn man mit dem Rad durchfährt, ja gut, es ist nicht so, dass man wirklich permanent durch Rauch und Gestank fährt hier jetzt, aber es ist halt doch immer wieder und tatsächlich hier überdurchschnittlich oft so, dass man durch eine Rauchfahne halt mal durch muss, schnell Luft anhalten und hoffen, dass man schnell durchkommt. Immerhin ist es ja hier total flach, dadurch, dass es eben im Flussdelta ist und man muss sich jetzt nicht irgendwie 5 km/h den Berg hochkämpfen und durch so eine Rauchfahne durchfahren, sondern man kommt einigermaßen gut voran. Und wir haben uns auch versucht, dann eher an die kleinen betonierten Wege, die durch diese gefluteten Felder dann eben durchführen, zu halten. Und ja, selbst auf denen, die waren nicht zu hubelig und so kam man auch da ganz gut voran eigentlich. Ja, dadurch, dass wir so gut vorankamen, mussten wir eben insgesamt nur eine Nacht tatsächlich in dem wirklich dichtest besiedelten und bebauten Part des Deltas zelten. Und es war halt nicht so einfach, da einen Zeltplatz zu finden. Aber nach etwas Suche und in der Dämmerung haben wir dann einen ganz akzeptablen Platz gefunden, inmitten halt von so einer kleinen Bananenplantage, also zwischen den Bananenbäumen, wo man dann auch von den Feldwegen aus nicht so gut erkannt wurde. Ja.
Auch da kommt es einem natürlich wieder entgegen, dass es halt im Januar hier immer noch relativ früh dunkel wird. Das heißt, wir haben dann erst eigentlich in der tiefen Dämmerung das Zelt auch aufgebaut. Da kam dann auch keiner mehr aufs Feld, nachdem es dunkel wurde. Aber am nächsten Morgen halt, als wir aus dem Zelt rausgeschaut haben, war zumindest auf dem Nachbarfeld schon wieder Hochbetrieb. Ne? Auch dort war man nicht wirklich komplett alleine letztlich. Aber sie haben sich dann nicht für uns interessiert. Vielleicht haben sie uns auch gar nicht gesehen, bevor wir nicht irgendwie da geraschelt haben und aus dem Zelt raus sind, weil man dann doch gut genug versteckt war. Das ging dann schon. Aber ja, trotzdem. Ja, also insgesamt verirren sich wahrscheinlich nur sehr, sehr wenige Touristen in dieses rote Flussdelta, außer die, die halt irgendwie durch müssen. Aber jetzt an sich hat das jetzt für Touristen sicherlich keinen besonders hohen Wert, außer vielleicht für eine ganz spezifische Sorte von Touristen, für die diese Gegend doch interessant sein könnte, nämlich für die, die sich für christliche, sakrale Architektur interessieren. Am besten vielleicht noch mit einem Schwerpunkt auf koloniale, christliche, sakrale Architektur. Denn vor allem so im Südwesten des Deltas, das war dann quasi nach der Zeltnacht, wo wir einmal mitten im Delta gezeltet haben, da gab es wirklich unfassbar viele Kirchen, was uns durchaus ein bisschen überrascht hat. Also wir standen da einmal auf einem kleinen Feldweg mitten zwischen so gefluteten, matschigen Feldern, haben uns im Kreis gedreht. Da war dann der Horizont, war auch ein paar Kilometer entfernt, ist ja alles flach. Und der bestand dann vor allem so aus grauen Dörfern. Es war bewölkt und tristes Wetter, also alles so ein bisschen grau in grau am Horizont. Eben diese graue Dörfer-Skyline, sage ich mal, also aus niedrigen Häusern natürlich. Aber dann überall am Horizont waren Kirchtürme zu sehen. Also von diesem einzigen Punkt aus, wenn man sich da einmal umgedreht hat, konnte man mindestens 10 Kirchen gleichzeitig sehen. Und erstaunlich viele davon, auch wirklich außergewöhnlich groß und protzig, muss man sagen. Also da gibt es wirklich dann auch manche Kirchen, die haben große Kuppeln nach dem Vorbild des Petersdoms, sage ich jetzt mal. Viele haben dann auch gleich 2 hohe Kirchtürme. Also wirklich, wenn ich jetzt hier irgendwie von Kirche rede, dann denkt nicht unbedingt an eure deutsche Dorfkirche zu Hause, sondern denkt eher an Kathedralen. Und ja, wenn wir da an dem einen Punkt standen und uns im Kreis gedreht haben, dann haben wir wirklich mehrere Kathedralen gesehen, die kleinen Dörfer, wirklich mini kleine Dörfer, also ganz viele kleine Dörfer, aber halt eigentlich nur kleine Dörfer, in die sie reingebaut wurden, weit überragt haben. Und das war schon so ein bisschen absurd, so ein bisschen wie in so einem mittelalterlichen Computerspiel, in dem die Dichte an pompöser Architektur maßlos und unrealistisch übertrieben dargestellt wird und dann dazu diese triste Stimmung, die Kathedralen in der Ferne, die dem Grau der Welt trotzen mit ihren langen gelb-weißen Fahnen auf den Turmspitzen, die heftig im Sturm wehen. Vielleicht steht es auch tatsächlich so ein bisschen sinnbildlich für die Situation der katholischen Kirche in Vietnam. Jedenfalls wurde der Katholizismus in den ersten Jahren der kommunistischen Herrschaft von der Politik aktiv bekämpft. Mittlerweile ist man da wohl so ein bisschen entspannter als früher, aber immer noch misstrauisch zumindest mal. Es gibt unterm Strich in Vietnam 7 bis 8 Millionen Christen bei 100 Millionen Einwohnern, die meisten davon Katholiken. Und es ist dann immerhin die zweitgrößte Religion nach dem Buddhismus, der rund 20 Millionen Anhänger hat. Das heißt, die große Mehrheit der Vietnamesen sind Atheisten. Aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass diese ganzen 8 Millionen Christen in Vietnam sich alle hier im im Roten Flussdelta tummeln müssen, weil sonst frage ich mich echt, für wen diese ganzen Kirchen hier eigentlich gebaut sind.
Ja, wir können ja auch mal eine Situation rausgreifen, die zumindest entfernt ein bisschen was mit Kirchen zu tun hat. Als wir da durch dieses kirchendominierte Delta durchgefahren sind, auf den kleinen Betonsträßchen, kamen wir einmal durch so ein Dorf und dann war halt die Betonstraße einmal so ein bisschen versperrt von so einem riesigen Festzelt. Man konnte sich da noch an der Seite vorbeiquetschen, gerade auf so einen halben Meter oder so circa. Da haben wir uns halt mit dem Fahrrad dann ein bisschen vorbeigequetscht. Und die Leute da, die in diesem Festzelt an ihren Tischen saßen und gegessen haben, da haben uns viele dann zugerufen, ey, kommt, also nicht ey, kommt doch dazu, aber wahrscheinlich haben sie es auf Vietnamesisch gerufen und haben uns halt so hergewunken zu sich und so. Und dann haben wir halt unsere Fahrräder geparkt und dachten, ja, kommen wir doch dazu. Und ja, wurden dann eingeladen zu dem Fest, was da gerade war. Und das war tatsächlich eine Hochzeit. Also hat man gesehen, da war vorne so eine Bühne aufgestellt und dann so ein Herzchen mit den Namen von Bräutigam und Braut und die waren tatsächlich dann auch in ihren Hochzeitskleidern da. Die Vietnamesen, also die Gäste, die waren teils auch ganz lax gekleidet eigentlich. Also wir waren schon ein bisschen underdressed in unseren Radklamotten auf jeden Fall, aber nicht so underdressed, dass alle anderen Leute Anzug und Kleid angehabt hätten. Also die hatten schon auch Jeans und manchmal sogar Jogginghose an und sowas.
Also nicht so underdressed, wie man eigentlich vielleicht meinen würde bei einer Hochzeit. Das Einzige ist wahrscheinlich, dass wir halt doch mit Abstand am ungeduschtesten waren zu dem Zeitpunkt.
Ja, wahrscheinlich.
Also wir waren underduscht.
Aber das hat sie trotzdem nicht davon abgehalten, uns einzuladen. Und da haben wir auch schöne Fotos gemacht mit Braut und Bräutigam, so vor deren Fotoleinwand. War auch ganz lustig. Also da sieht man dann den Kontrast auch ganz gut, der Klamotten.
Ja, also im Vergleich zu denen waren wir dann doch ein bisschen underdressed.
Und dann durften wir auch am Festmahl teilhaben und dann haben sie uns ihre Speisen aufgetischt. Und ich glaube, die anderen waren schon fast alle fertig und dann haben sie uns den ganzen Kram noch hingeschoben. Aber es war halt echt vor allem Fleisch und irgendwelche Fleischpasteten und Shrimps gab es ganz viele, also Seafood und dann halt noch ein bisschen Reisnudeln und Reis, also viel, viel vegetarische Auswahl gab es nicht, vor allem Meeresfrüchte und Fleisch, das ist wohl, was die hier essen. Tatsächlich, genau beim Essen habe ich auch bemerkt, dass es wahrscheinlich wohl eine christliche Hochzeit ist, zumindest dachte ich das, weil die Leute, die gegenüber von mir saßen, die haben sich erst so ein bisschen so ein Kreuz gemacht, so vor dem Essen, wie man das ja als Christ manchmal so macht, um für die Speisen zu danken und so. Also vermute ich, das war wohl eine christliche Hochzeit hier.
Ja, und als dann langsam die Tische abgeräumt wurden mit dem Essen, dann wurde irgendwie vorne die Musik aufgedreht auf der Bühne und vor allem die Männer eigentlich, Frauen waren da eigentlich nicht dabei, aber vor allem die Männer sind dann zumindest manche von ihnen nach vorne auf die Tanzfläche geströmt und haben also kein Paartanz gemacht, wie vielleicht bei unseren Hochzeiten. Ich weiß nicht, ich war noch nie in Deutschland bei einer Hochzeit, aber wie ich es mir das eher so vorstellen würde, sondern eben halt irgendwie also eher so Disco-Tanz gemacht. Und da wurde ich nicht dann auch mitgeschleppt und musste mittanzen und ich habe mir erst, erstmal war mir das natürlich unangenehm, weil ich dachte, da mache ich jetzt bestimmt keine gute Figur. Aber als ich dann gesehen habe, wie die anderen so getanzt haben, habe ich gedacht, na gut, da so gut kann ich es auch noch. Da werde ich mich jetzt im Vergleich zu denen nicht unbedingt blamieren. War dann, glaube ich, auch nicht so. Trotzdem, wer mich kennt, weiß, dass das jetzt vielleicht keine Situation ist, die ich so richtig entspannt genießen konnte. Und ich bin dann auch, ja, ich habe da ein bisschen 5 Minuten oder so mal mitgemacht und habe mich dann auch wieder zu dir, du konntest dem irgendwie entgehen, na? Vielleicht weil eben nur auch von den Vietnamesen nur die Männer getanzt haben, vielleicht haben sie dich deswegen da nicht so mitgeschleppt. Und dann bin ich halt auch wieder habe dann so angezeigt, ich gehe mal wieder zu Belinda zurück. Und dann gab es irgendwie einen, der das irgendwie ganz blöd fand und der mich irgendwie halt da am Ärmel dann festgehalten hat und noch weiter mit nach vorne direkt vor die Boxen ziehen wollte. Und der war etwas penetrant, aber als er das dann angefangen hat, mich da festzuhalten, kamen irgendwie gleich 3-4 andere von den Vietnamesen, die da irgendwie sehr viel verständnisvoller waren und die haben ihn dann von mir losgerissen, haben gesagt, vollkommen okay, darfst machen, was du willst. Also ich glaube, das war generell so ein bisschen bei der Hochzeit, es gab irgendwie so 1-2, die so ein bisschen penetranter waren und uns irgendwie zu Sachen überreden.
wollte, also gerade auch zum Schnaps trinken, das war auch sehr viel. Also irgendwie alle 2 Minuten kam einer zu unserem Tisch und wollte mit uns einen Toast ausbringen oder so, aber die anderen haben sie dann davon überzeugt, dass wir stattdessen Cola oder so einen Softdrink irgendwann mittrinken und so, weil wir halt gesagt haben, ja, wir können jetzt hier, wenn wir Fahrrad weiterfahren wollen, jetzt nicht die ganze Zeit da mittrinken.
Genau, also man muss wirklich sagen, dass die große Mehrheit von den Leuten wirklich sehr rücksichtsvoll mit uns umgegangen ist und die Leute, die mich dann wirklich mit Gewalt auf der Bühne halten wollten, dann auch sehr schnell davon abgebracht haben und gesagt hat, du darfst machen, was du willst. Insofern war es auf jeden Fall sehr, sehr angenehm und nette Leute auf jeden Fall, ja. Ja, und dann, weiß nicht, wie lange waren wir da? 1-2 Stunden oder so? Und dann haben wir auch gesagt, ja, wir müssten dann mal weiterfahren, wir wollen heute noch nach XYZ kommen und das war dann auch natürlich vollkommen in Ordnung. Und dann sind wir weitergefahren. War auf jeden Fall ganz witzigen Einblick mal da zu bekommen wieder so, weil ich glaube, das ist so der generelle, also man sieht öfter mal so Festzelte mitten auf der Straße im Dorf stehen, die dann die ganze Straße blockiert und wo dann offensichtlich immer wieder Hochzeiten gefeiert werden. So macht man das wohl hier in Vietnam. Und jetzt waren wir auch mal mit dabei, mittendrin statt nur dabei, kann man eigentlich eher sagen.
Ja, wir mussten dann weiter, weil wir wollten an dem Tag noch nach Ninh Binh kommen. Das ist der nächste Touri-Hotspot Nordvietnams. Also wir hatten ja schon von der Turmkarstlandschaft im Inland in China berichtet, wo wir durchgefahren sind. Dann hatten wir die Turmkarstlandschaft im Meer in der Halong-Bucht. Und jetzt hier in Ninh Binh gibt es nochmal Turmkarstlandschaften im Inland wieder, aber trotzdem mit Wasser. Also beides so ein bisschen vereint, könnte man sagen. Also da gibt es so Seen und Flüsse, die teils auch unterirdisch durch Höhlen durchfließen, durch diese Karstberge hindurch eben. Ja, und deswegen ist das natürlich auch ein Touri-Hotspot, weil ist schön und will man sich anschauen.
Das klassische Touri-Programm ist dann auch mit Booten auf den Flüssen durch die Höhlen durchzufahren oder sich fahren zu lassen. Witzigerweise haben die ganzen vietnamesischen Bootsführer dann immer mit den Füßen gerudert. Ne? Die saßen so ganz gechillt nach hinten gelegt in ihren Booten drin und haben dann mit den Füßen, ich weiß nicht, ob sie die an den Rudern links und rechts festgebunden haben und haben dann mit den Beinen, also mit den Füßen gerudert. Auch eine interessante Rudertechnik.
Ja, aber abseits der Flüsse und so bietet sich die Landschaft dort eigentlich auch ganz gut an, um mit dem Fahrrad da rumzufahren, weil zwischen den Bergen ist ja alles flach. Und ja, manche machen das auch, also zumindest verleihen die ganzen Hostels auch Fahrräder. Und entsprechend sind halt auch viele Backpacker und so mit Rädern unterwegs. Und auch wir natürlich. Und wir sind entsprechend auch einmal quer im Grunde durch das Ganze mit dem Fahrrad durchgefahren. Einzige Problem ist, dass da dann halt irgendwann die steilen Karstberge kommen und deswegen hat man schon überall auch mal Sackgassen, wo man dann rein und wieder rausfahren muss. Und wenn man mal keine Sackgasse hat, dann kann es halt auch sein, dass man irgendwann vor einem verschlossenen Tor steht, weil da irgendwas ist, was Eintritt kostet und deswegen zurückfahren muss, weil man das auf der Karte nicht gesehen hat. Und sowas regt manche unter uns auch ganz besonders auf, aber ich möchte jetzt keine Wunden aufreißen.
Ach ja, es ist ja eine Sache, wenn ich schon weiß, dass da eine Sackgasse ist, weil das von der Karte her klar ist, ist ja schon irgendwie blöd genug. Aber wenn ich dann halt mal eine Route finde, die eigentlich, wo man schön irgendwie eine Schleife drehen könnte und eben keine Sackgasse hat und dann steht man vor so einem blöden Tor, was auch noch so verschlossen ist, dass man wirklich absolut nicht durchkommt und es dafür irgendwie keinen ersichtlichen Grund gibt. Und wenn man mit dem Tor, wenn man da einfach durchfahren würde, würde man eben schön einfach weiterfahren können, dann war ich halt schon ein bisschen genervt, dass ich da dann wieder da irgendwie ewig weit, naja, 1-2 Kilometer wieder zurückfahren musst. Insofern ist es eigentlich total ungeeignet zum Fahrradfahren, weil kein Radfahrer mag gerne Sackgassen. Insofern verstehe ich nicht, wieso da die ganzen Hostels eigentlich ihre Fahrräder verleihen. Aber naja, nee, also ansonsten war es eigentlich schon ganz schön. Jedenfalls, wie gesagt, nochmal einfach eine weitere schöne Variante von Karstlandschaft. Ja, keine Ahnung. Ich meine, wir sind da mehr oder weniger einfach durchgefahren. Wir haben jetzt da keine Ruhetage oder so gemacht. Das heißt, so viel kann man da nicht zu viel sagen, außer vielleicht auf die Fotos verweisen, wo man eben nochmal sich anschauen kann auf unserer Episodenseite, auf unserer Webseite, wie das dort eben so aussieht. Und damit haben wir ja quasi auch alle Touri-Hotspots Nordvietnams abgehakt, würde ich fast sagen. Ist ja eigentlich gar nicht so unsere Art, das zu tun, aber hier hat es sich jetzt doch irgendwie so ein bisschen angeboten. Also wir waren in Hanoi, wir waren in Ha Giang, Wir waren in der Halong Bay bzw. in Katba, jetzt in Ninbin. Sapa waren wir damals schon 2018, als wir auf Backpacking-Reise durch Südostasien gefahren sind. Also ich glaube, nach Nordvietnam müssen wir in unserem Leben wirklich nicht nochmal zurückkommen.
Wir hatten aber trotzdem noch eine weitere Sehenswürdigkeit, die jetzt nicht für alle Backpacker interessant ist. Vielleicht in dem Sinne eine Kategorie unter den ganzen jetzt von dir aufgezählten Orten spielt oder so. Das ist der Kuk Phuong Nationalpark. Der liegt 30 Kilometer nordwestlich von Ninh Binh, also sind wir da an einem Tag hingefahren von. Und das ist eigentlich eine richtige Oase inmitten dieses Nordvietnams, das wir vorhin beschrieben haben, besiedelt, bebaut, überall Leute und so. Denn hier gibt es tatsächlich noch richtigen ursprünglichen Urwald in diesem Nationalpark, geschützt eben. Also der Nationalpark, der ist so 30 Kilometer auf 10 Kilometer groß von der Fläche her. Und da führt im Grunde eine Straße rein, eine asphaltierte Sackgasse, die eben 20 Kilometer in den Park reinführt und sonst nur Fußwege, wo man eben wandern kann. Das Ganze kostet ein bisschen Eintritt, aber eben nur 2 Euro pro Person. Und dann kann man auch für 2 Euro pro Person und Nacht dort campen, offiziell und ganz legal. Und da gibt es dann auch Wasser und an dem einen Fleckchen gab es sogar heiße Duschen, gut für uns. Dort haben wir tatsächlich die erste Nacht verbracht. Das war relativ im Süden des Nationalparks, noch an so einem tatsächlich künstlich angelegten See. Also der war nicht so natürlich, aber sah trotzdem schön aus, so inmitten des Urwalds. Und es war vor allem halt auch schön, dass man sich nicht verstecken musste, weil man eben ganz offiziell hier jetzt dafür gezahlt hat, dass man hier zelten darf. Und so ganz offen haben wir unter so einem Stelzenhäuschen gezeltet, wo man theoretisch auch drin schlafen kann, wenn man dafür zahlt und halt jetzt kein Zelt hat, sondern eine Matratze möchte und ein Bett.
Genau, dieser See, das war noch so ein bisschen eher so am Anfang dieser Sackgasse. Und das heißt, wir haben dann da einmal in diesem See übernachtet und sind dann von dort aus eben noch die ganzen 20 Kilometer bis ans Ende der Sackgasse mitten in den Park hinein geradelt. Das dürfte auch die bisher längste Sackgasse dieser Tour sein, die wir wirklich mit vollem Gepäck und Fahrrad und so weiter rein und genauso auch wieder rausgefahren sind. Ich glaube, eine 20 Kilometer lange Sackgasse konnten wir bisher immer ganz gut vermeiden. Hier ging es nicht, aber ich würde trotzdem sagen, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat, weil diese Straße war halt auch eine relativ schmale Betonstraße, wirklich mitten durch den Urwald. Das heißt, links und rechts, direkt ab der Straße, ging halt dichter Urwald los, wo man sich schon ganz schön mit der Machete teilweise auch hätte durchschlagen müssen, wenn man da hätte rein wollen in den Wald. Dann oft auch natürlich ein Blätterdach über der Straße. Also wir sind dann mal mit der Drohne irgendwo geflogen und es war, als wir dann mit der Drohne über den Wald rausgeflogen sind, war es gar nicht so einfach, Fotos von uns zu machen, weil man halt als Fahrradfahrer immer unter dem Blätterdach lang gefahren ist. Also musste sich dann echt mit der Drohne quasi so die Lücken im Blätterdach suchen, durch die durch man dann uns auf der Straße fotografieren konnte. Aber entsprechend war das natürlich wirklich schön zu fahren und es war jetzt halt auch nicht so viel Verkehr, weil es halt eine Sackgasse und Nationalpark war und so. Ich meine, ab und zu kamen schon mal ein paar Rollerfahrer und so vorbei. Es ist nicht so, dass wir da die ganzen 20 Kilometer völlig alleine waren, aber im Vergleich zu dem Verkehrsaufkommen, was wir bisher sonst so in Vietnam im Allgemeinen gewohnt waren, war es auf jeden Fall wirklich eine sehr willkommene Abwechslung. Und dann am Ende angelangt, am Ende der Sackgasse, dort konnte man dann eben auch wieder zelten und von dort aus haben wir dann auch noch eine kleine Wanderung unternommen auf eben so kleinen Wanderpfaden, auch wieder mitten durch den Wald und an, das war so eine kleine Kreiswanderung, aber da ist man dann auch an einer Höhle vorbeigekommen, da konnte man dann auch reingehen so, also die war ja nicht gar nicht präpariert, da gab es keine Stiege oder so, auch keine Lampen, das heißt, wir haben eigene Stirnlampen da mitgebracht und man konnte aber trotzdem relativ tief rein, also wirklich so weit rein, dass es ohne Stirnlampe wirklich stockdunkel gewesen wäre und hatte dann sogar so ein bisschen Ansätze von ein paar Stalagmiten, also so wirklich Felsformationen, sage ich mal, die vom Wasser jedenfalls so verwaschen wurden, nannte sich auch Palace Cave, insofern, ja, vielleicht ein bisschen... Ein bisschen euphemistisch der Begriff, aber man konnte schon zumindest erahnen, wo es herkommt. Aber grundsätzlich halt da in dieser Höhle rumlaufen, ist halt einfach was, ich weiß nicht, in den Höhlen in Deutschland, in denen ich war, das war halt immer mit Guide oder mit irgendwie abgesichert und beleuchtet und so. Und da fühlt man sich halt zumindest so ein bisschen noch als etwas ja, abenteuerlustiger und Entdecker und Höhlenforscher.
kann man da halt einfach frei rumklettern. Ich weiß nicht, wie tief, was würdest du sagen, wie viele Meter konnte man in diese Höhle reinlaufen, klettern? Wie groß war die ungefähr so von den Dimensionen, von der Halle, von der Deckenhöhe?
Ja, die Höhe war meistens schon nur so 4 Meter, vielleicht 5 maximal, je nach Raum. Und es gab auch verschiedene Wegchen, die dann immer als Sackgassen so ein bisschen abgeführt sind. Aber ich denke, der tiefste war vielleicht, ja, wahrscheinlich auch nur so 50 bis, 100, keine 100 Meter auf jeden Fall, vielleicht 50 Meter. Kann ich jetzt gar nicht so abschätzen, weil es halt immer so verwinkelt hin und her geht, ne?
Ja, aber wenn man sich halt so von Raum zu Raum so immer so auch wieder durch Engstellen quetschen muss und so, dann sind 50 Meter, also da hat man schon 2, 3, 4 Engstellen hintereinander, wo man dann schon relativ weit weg sich vom Eingang fühlt. Zumindest da sind 50 Meter schon gar nicht so wenig, wie es vielleicht klingt, ne? War auf jeden Fall cool. War echt cool. Und die Höhle halt auch mitten im Urwald, wo man nur zu Fuß hinkommt und so. Das war schön. Würde ich empfehlen. Ja, was sich jetzt vielleicht noch manche fragen ist, wie sieht es so mit Tieren aus im Urwald? Und ja, es ist ein Nationalpark, das heißt, wenn man sich da auf die Wikipedia-Seite und so durchklickt, dann steht da auch, was es da alles gibt an Vögeln und an Affen und bunte Vögel, Paradies, anscheinend auch dieser Hornbill auf Englisch, wie war das jetzt auf Deutsch, Nashornvogel. Eben und Affen und Gleithörnchen und ne, hast du nicht gesehen, alles mögliche an Tieren soll es in diesem Nationalpark geben. Aber ja, weiß ich nicht. Also ich meine, Tierfilme, wenn man Tierfilme schaut aus dem Urwald, dann wirkt es ja immer so ein bisschen so, als wären diese Urwälder voll von Tieren und überall sind irgendwelche Affen und Pfeilgiftfrösche und was weiß ich, Urwald-Nashörner und Tiger und ne, überall kreucht und fleucht nur so das Leben. Das ist so ein bisschen den Eindruck, den ich von den Tierfilmen immer vermittelt bekam, wie diese Urwälder aussehen. Aber wenn man jetzt da halt mal so durchläuft, jetzt in dem Fall durch diesen Cook Vuong Nationalpark, dann sind da keine Tiere. Also jedenfalls sieht man sie halt nicht. Und insofern glaube ich halt auch einfach, dass diese Tierfilme da, also die täuschen halt in dem Sinne was vor, dass man halt einfach wirklich wahrscheinlich stundenlang an einem Ort versteckt irgendwie warten müsste, um da auch mal irgendwie ein gescheites Tier zu sehen in so einem Urwald. Also da würde ich sagen, darf man sich nicht allzu viel Hoffnung machen, wenn man irgendwelche Urwaldtouren unternimmt, dass man da besonders viele Tiere sieht überall. Es war schon vor allem die Flora jetzt in diesem Cook Vuong Nationalpark, die interessant war. Von der Fauna hat man nicht so viel mitbekommen. Wobei es auch Unterschiede geben mag. Ich war auch schon mal in Nepal im Nationalpark, da hat man zumindest mal Nashörner und so gesehen. Immerhin schließt keine Tiere auch die Moskitos mit ein. Ich weiß nicht, wir reden ja schon seit vielen Episoden, auch in China und so weiter, immer mal wieder davon, dass es irgendwie von der Landschaft und von der Flora immer so ein bisschen tropischer wird jetzt, was ja auch der Fall war. Und deswegen warten wir eigentlich auch bangen Blickes darauf, wann wir denn jetzt mal Probleme mit Moskitos, mit Stechmücken bekommen. Aber irgendwie gibt es keine. Also weder in China, jetzt auch hier in Nordvietnam. Und wir haben jetzt immer gesagt, naja, sollen wir das jetzt endlich mal erwähnen im Podcast? Dann haben wir gesagt, nee, das machen wir dann, wenn sie dann kommen, dann jammern wir im Podcast darüber, dass jetzt hier überall Stechmücken sind. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, langsam sollten wir es doch mal nicht mehr aufschieben und wir müssen das mal erwähnen. Ich meine, wir sind jetzt auch im Winter unterwegs, vielleicht liegt es auch daran, aber es ist echt super angenehm. Wir hatten seit Ewigkeiten, jedenfalls in ganz China und jetzt auch eigentlich in ganz Nordvietnam, fast keine Probleme mit Stechmücken. Es ist nicht so, dass man gar keine gesehen hat. Hin und wieder gab es mal eine, aber es war echt nie ein Problem. Und das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, sobald es ein bisschen tropisch ist, kommen die Stechmücken. Aber ja, also wir sind gespannt. Ich fürchte nach wie vor, dass sie uns irgendwann mal noch einholen werden und dass die irgendwann mal noch auf uns warten werden im weiteren Verlauf der Tour. Aber jetzt sei es doch mal im Podcast hier auch erwähnt, dass das bisher einfach nicht der Fall war. Wir haben noch keinen Tropfen DET verloren, glaube ich, seit wir nach China eingereist sind und davor auch wenig. Ja, also wir haben dann da im Zentrum von dem Nationalpark dann eben nochmal gezeltet und wurden dann am nächsten Morgen ausnahmsweise mal nicht vom Kikeriki eines Hahnes geweckt, sondern vom Belinda, mach mal.
Ich weiß doch gar nicht, wie der gemacht hat. Das kann ich jetzt nicht nachmachen.
Eines Pfaus geweckt. also vom Pfau, vom Schrei eines Pfaus geweckt. Also die gab es dann tatsächlich schon, wobei dies irgendwie gab es auch nur so im Bereich der Ranger-Stationen. Also ich bin mir nicht sicher, inwiefern das wilde Urwald-Pfaus waren oder nicht doch eher Pfaus, die halt von den Rangern da irgendwie gehalten und gefüttert werden.
Nee, einen Pfau habe ich auch im Wald gesehen, aber keinen so hübschen. Wahrscheinlich war es ein Weibchen oder so. Auf jeden Fall ein eher braunartiger. Ich habe es nicht so gut gesehen, weil es war dann auch bald weg. Aber einen hässlichen Pfau habe ich auch im Urwald gesehen.
Jedenfalls schreien die auch schon ganz schön laut, wie wir dann am Morgen gemerkt haben. Und entsprechend sind wir dann auch früh aufgewacht, auch ohne, dass wir vom Hahn, wie sonst immer, geweckt wurden. Und ja, das haben wir uns dann halt drin. Ne? Es war jetzt ja wirklich so ein bisschen unsere Oase der Ruhe. Da haben wir uns drauf gefreut, haben dann da schön unsere Stühle aufgebaut, um zu frühstücken, bevor wir wieder in das ja doch eher laute, sonstige Vietnam, sage ich mal, laute, verkehrsreiche, sonstige Vietnam, da wieder zurückfahren mussten. Haben die Stühle aufgebaut, Zelt abgebaut, Frühstück gerichtet und dann da mitten im Nationalpark musste natürlich dann irgend so ein Ranger oder Rangers Gehilfenjunge oder was weiß ich mit seinem scheiß Laubbläser anfangen, da das Laub da von der Straße und den Wegen von dieser Rangerstation im Zentrum, wo man da ja dann auch gezeltet hat, wegzublasen. Und da war echt nicht so viel Laub auf dem Weg, dass ich irgendwie nachvollziehen hätte können, warum das jetzt nötig war. Und ja, also manchmal weiß ich auch nicht, manchmal habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, die Leute wollen einem alle das Leben so unangenehm wie möglich machen und einem auch noch jeden letzten Rest Frieden rauben. Wir haben dann also zum Dröhnen des Laubbläsers gefrühstückt und als wir mit Frühstück fertig waren, war er dann auch mit Laubblasen fertig, aber ja, wir sind dann ja trotzdem weitergefahren, weil was hätten wir auch sonst tun sollen?
Ja, zum Glück war es beim Rausfahren die 20 Kilometer wieder schön ruhig. Außen sind wir dann auch erst noch an der Grenze des Nationalparks entlang gefahren, weil wir dachten, ist bestimmt schön und nicht so viel los. Aber ich muss zugeben, das war schon ein bisschen deprimierend, also weil man richtig gesehen hat, wie da halt der Urwald im Prinzip direkt an der Grenze von dem Nationalpark halt endet. Und außerhalb, ja, im besten Fall hat man dann wieder so Baummonokulturen, wie wir es da ganz im Nordosten hatten, wo halt immer derselbe Baum neben dem anderen steht, die halt offensichtlich da angepflanzt wurden und in verschiedenen Entwicklungsstadien, klein oder groß sind. Oder halt in dem Entwicklungsstadium abgeholzt und alles abgebrannt, also nur verbrannte Erde überall oder womöglich gar frisch Urwald abgeholzt und abgebrannt, damit man da jetzt die Bäume bald pflanzen kann. Das war schon ziemlich traurig, das direkt zu sehen. Also eigentlich ist es ja häufig so überall, wo ein Reisfeld ist, war ja sicherlich auch mal Urwald. Aber wenn man es halt so direkt in diesem Kontrastvergleich sieht, da drüben ist noch Urwald und hier habe ich jetzt so ein abgebranntes, riesiges Stück Erde, dann ist es, dann nimmt man das halt noch ein bisschen tiefer wahr. Ja, keine Ahnung. Außerdem gibt es natürlich außerhalb auch wieder Dörfer. Hier leben dann Menschen. Und zwar im Prinzip zwischen diesen verbrannten Feldern oder wie man es nennen mag oder den angepflanzten Monokulturbäumchen. Ja, so leben sie hier in Vietnam.
Ja, das ist halt schon auch so ein bisschen Unterschied jetzt zum Beispiel zu Saudi-Arabien, oder? Also in Saudi-Arabien war es halt so, dass dort, wo dort die Leute leben, da ist halt grün, weil sie da halt irgendwie mit natürlich fossilem Grundwasser, ist jetzt auch nicht total nachhaltig, aber dort bewässern sie halt und pflanzen Palmen an, Dattelpalmen oder was weiß ich, machen Felder und so weiter. Und ansonsten, wo halt niemand lebt in Saudi-Arabien, da gibt es halt nur unwirtliche, lebensfeindliche Wüste. Und in Vietnam ist es halt irgendwie genau andersrum. Also natürlich ist dieser Vergleich jetzt objektiv nicht fair. Also ich meine, die Saudis haben halt das zweifelhafte Glück, dass sie halt irgendwo leben, wo sie halt nicht viel Natur kaputt machen können. Und deswegen exportieren sie ihr Öl und was weiß ich, machen halt die Natur überall anders kaputt. Da sind sie ja dann im Prinzip indirekt auch beteiligt. Also ich möchte jetzt wahrlich nicht die Saudis für Nachhaltigkeit und Naturschutz und so weiter besonders loben. Deswegen sage ich, der Vergleich ist jetzt objektiv sicher nicht fair, aber subjektiv prägt dieser Eindruck halt doch so ein bisschen, das ist das Bild, das man als Tourist von Land und Leuten mit nach Hause mitnimmt.
Ja, zum Glück wurde es dann, als man weiter weg vom Nationalpark dann wieder kam, ein bisschen besser. Da waren es dann nämlich wieder die Reisfelder oder so, die überall waren und nicht die abgebrannten, weiß ich nicht, Wälder. Und dazwischen gab es auch immer wieder so spitze, steile Berge, ähnlich der Karsttürme, die so steil waren, dass sie wahrscheinlich den Urwald da halt nicht abgeholzt hätten, weil wozu auch, da kann man nichts anpflanzen, wo dann tatsächlich noch natürlicher Wald gewachsen ist. Und da haben wir dann auch wieder so ein paar nette kleine Sträßchen mit wenig Verkehr teilweise auch gefunden. Also ähnlich wieder wie in Nordvietnam, also in Episode 70 haben wir davon erzählt. Also es gab vermehrt wieder Holzhäuser, auch Stelzenhäuser, also Holzhäuser auf Stelzen. Und teilweise auch ethnische Minderheiten, also viele Frauen sind da wieder in so Klamotten rumgelaufen, die ich so aus Sapa kenne oder auch aus Hasiang, also so schwarze Röcke mit unten bunten roten Besatz und so Kopfschmuck entsprechend. Nicht alle natürlich, aber man hat sie vermehrt gesehen, eher als im Roten Fußdelta jetzt zum Beispiel. Und ja, wie gesagt, es gab halt nicht eben, zumindest nicht nur diese brachiale Holzwirtschaft, wie jetzt neben dem Nationalpark, sondern vor allem geflutete Reisfelder, aber auch kleine Flüsschen mit schönen Hängebrücken, wo man drüber fahren konnte, kleine Wäldchen, ob jetzt natürlich oder angepflanzt, auf jeden Fall ein bisschen mehr gemischte Wälder auch. Und dazu waren die Straßen zum Glück nicht ganz so steil wie in Nordvietnam, also so, dass man eigentlich ganz in Ordnung und angenehm da fahren konnte. Aber was halt trotzdem immer noch der Fall war, dass weiterhin halt überall Leute da waren. Also auch wenn man jetzt eher so im Hinterland war und nicht mehr in diesem komplett dicht besiedelten Rote Flussdelta, immer noch hat sich im Grunde ein Dorf gereiht, dann hatte man mal ein paar Meter Ruhe, wo hauptsächlich Felder waren. Und dann kam aber schon das nächste Dorf.
Und auch auf den Feldern arbeiten ja Leute, ne?
Genau, und überall fahren auch Roller oder zumindest mal Fahrräder oder Leute laufen zu Fuß über die, auch die kleinsten Sträßchen rum. Und ja, keine Ahnung, 90-95% der Leute starren einen an und manche davon, weiß ich nicht, rufen dann noch Hello oder grüßen, was ja auch super nett ist. Und ja, anfangs war das auch noch total angenehm. Man hatte das Gefühl, willkommen zu sein. Also gerade als wir nach Vietnam eingereist sind, das hatten wir auch in Episode 70 erzählt, dass es ja ein schönes Gefühl ist, dass die Leute wieder vermehrt grüßen. Aber jetzt nach so 2-3 Wochen wird es dann langsam schon auch anstrengend. Und das andere, was halt auch anstrengend ist, ist, dass man halt zwischendrin auch mal nicht in so kleine Sträßchen fahren kann, sondern auch viele verkehrsreiche und laute Straßen hat. Also generell war Vietnam, zumindest dort, wo wir bisher jetzt eben gefahren sind, so im Norden, schon nicht so einfach für Radfahrer. Also es war halt dauerhaft so ein überdurchschnittlich hoher Lärmpegel und Trubel überall und der belastet auf Dauer schon das Gemüt, also meins zumindest sehr und auch Tizians ein bisschen zumindest. Einfach, dass man kann halt kaum 10 Meter fahren, ohne dass man entweder von einem Roller laut überholt wird oder angehupt wird von irgendeinem LKW oder sonst was. Oder einem halt jemand vom Straßenrand oder vom Reisfeld aus nett zuwinkt. Und klar, das ist ja nett gemeint und es stört an sich ja auch nicht, aber es ist halt mental schon fordernd und anstrengend, die ganze Zeit aufmerksam zu sein. Und vor allem zieht man ja auch die ganze Aufmerksamkeit immer auf sich und hat im Grunde halt nie seine Ruhe für sich.
Ja, es ist schon auch einfach wieder so ein bisschen so ein Celebrity-Status, den man hier halt irgendwie so ein bisschen hat. Und ich meine, dabei sind die Vietnamesen eigentlich gar nicht mal so übermäßig aufdringlich. Also das hatten wir in anderen Ländern eigentlich schon deutlich aufdringlicher erlebt, die Menschen, würde ich sagen, aber es sind halt einfach so viele von ihnen. Es ist einfach so dicht besiedelt. Es ist auch deutlich dichter besiedelt als die chinesischen Provinzen, durch die wir durchgefahren sind. Ich meine, China gilt ja eigentlich schon auch als dicht besiedeltes Land, aber wir sind halt doch so ein bisschen immer im Hinterland gefahren in China, sodass das da irgendwie nicht so schlimm war. Und hier ist halt, ja, hier ist halt noch dichter besiedelt als in China. Und ja, keine Ahnung, ich fand zwar schon, dass wir uns jetzt in Hanoi, Cat Ba, Cuc Phuong in diesem Nationalpark schon auch immer wieder ganz gut erholen konnten, wenn wir da unsere Ruhetage hatten oder eben in dem Nationalpark einfach ein bisschen in dieser etwas ruhigeren Oase unterwegs waren. Aber es ist dann halt auch so, dass, weiß ich nicht, nachdem man halt dann wieder einen halben Tag im Sattel ist nach einem Ruhetag und dann wieder auf den Straßen hier unterwegs ist und durch die Dörfer gefahren ist, dann ist man halt schon nach einem halben Tag halt auch wieder ziemlich gestresst und die Erholung der Ruhetage, die ist halt dann auch relativ schnell schon wieder immer aufgebraucht und spätestens, wenn man dann halt wieder so eine größere Straße mit mehr Verkehr erwischt hat, zu der es halt teilweise einfach keine Alternativen gibt, dann, ja, dann geht es halt auch schneller als ein halber Tag. Dann ist halt innerhalb von 10 Minuten ist man dann wieder unentspannt und nicht mehr erholt und nicht mehr gelassen und ruhig. Und ja, insofern würde ich jetzt halt schon sagen, dass so ein entspanntes Radeln, weiß ich nicht, Gedanken schweifen lassen, die Landschaft in Ruhe genießen, das ist hier für uns einfach nur selten und meistens dann auch eher nur kurz möglich gewesen, jetzt vielleicht mit Ausnahme des Nationalparks. Naja, aber gut, ich meine, ich sag mal, wenn man dieses Bild von der Bambusstange mit den 2 Reisschalen hernimmt, von der Geografie Vietnams, das wir ja in Episode 70 so gemalt haben, dann fahren wir jetzt ja quasi dann demnächst aus der nördlichen Reisschale raus in die etwas, wie soll man sagen, etwas weniger dicht besiedelte, etwas abgelegenere Bambusstange in Zentralvietnam. Und ich denke, da hoffen wir dann halt auch einfach ein bisschen auf etwas weniger Menschen, auf ein bisschen mehr Ruhe. Schauen wir mal, ob die Hoffnung berechtigt sein wird.
Ja, mal schauen. Schließlich haben wir jetzt, glaube ich, genug gejammert in dieser Episode. Also hoffentlich können wir in der nächsten Episode mal ein bisschen mehr den Ausgleich in die andere Richtung wieder machen.
Ja, wir haben jetzt ja auch nicht nur gejammert, ne? Der Nationalpark war schon ziemlich cool und so weiter. Kat Ba, die Insel war eigentlich auch echt toll. Das mit der Hochzeit war ja eine auf jeden Fall mal interessante Erfahrung, sagen wir mal so. Also ich würde jetzt ja nicht sagen, fahrt bloß nicht mit dem Fahrrad nach Nordvietnam oder vermeidet es, wenn ihr nur könnt. Aber ich würde halt sagen, stellt euch drauf ein und es kann nicht schaden, ein bisschen stärkere Nerven hier in Nordvietnam zu haben, als man sie vielleicht in der Türkei oder auf dem Donauradweg vielleicht braucht.
Ja, oder man muss halt zwischendrin doch ein paar mehr Ruhetage immer so ein bisschen den Kopf erholen. Den Kopf vor allem, Yongu, wobei ganz im Norden von Vietnam auch die Beine erholen, da wo es so steil war. Aber hier immer noch ein bisschen so den Kopf erholen. Genau. Und hier jetzt können wir auch ein bisschen ausruhen in Kua Lo. Das ist eben so ein Küstenort in der Nähe der Stadt Vinh, doch eine recht große Stadt noch in Nordvietnam. Diesmal, also diese Stadt ist eigentlich schon ein ziemlicher Touristenort, aber diesmal nicht für so westliche Touristen eigentlich wie in Cat Ba oder Ha Giang, sondern für vietnamesische Touristen, die halt vielleicht hier Strandurlaub machen oder so. Also jetzt ist ja gerade Winter, also Off-Season, deswegen ist allgemein nicht so viel los. Die Hotels stehen ziemlich leer. Restaurants gibt es total viele hier, aber alle bieten irgendwie nur Seafood an, vor allem, also Meeresfrüchte, Schrimps, irgendwelchen Fisch und so. Deswegen mussten wir doch ein bisschen suchen, bis wir was gefunden haben, was zumindest einfach nur irgendwie Reis mit Gemüse hat oder sowas oder wieder irgendwelche Banh Mi, Baguette, Sandwiches. Das ist dann für uns natürlich nicht ganz so komfortabel wie in Cat Ba. Aber es gibt zumindest auch noch einen großen lokalen Markt, wo man sich selber eben Obst und Gemüse und ja, alles mögliche andere Zeug kaufen kann. Ja, und zu diesem Ort, diesem Markt, haben wir auch noch einen Live-Einspieler, der gleich kommt. Aber an dieser Stelle würde ich trotzdem gerne vorwarnen für jemanden, dem Tierwohl nahe geht und der sich manche Dinge vielleicht nicht gerne ansieht, beziehungsweise in diesem Fall anhören will, der soll vorgewarnt sein oder sich überlegen, ob er auf eine Tour über den vietnamesischen Markt mitgenommen werden mag. Und falls nicht, eben Kapitel beziehungsweise die nächsten knapp 10 Minuten besser überspringen.
Wir waren jetzt gerade vorhin mal auf dem lokalen Markt hier von Kua Lo einkaufen, ein bisschen Gemüse und Obst und so Zeug gekauft. Und das war eigentlich ganz interessant, deswegen dachte ich, ich gehe nochmal schnell mit Mikrofon hin und nehme euch da mal ein bisschen mit, während ich hier über den Markt spaziere. Jetzt kommen wir hier so ein bisschen hin, da parken erstmal die ganzen Roller und die Leute kommen mit ihren Rollern auch jetzt mir teilweise schon entgegen mit Plastiktüten voller Obst und Gemüse im Rollerkorb. Hier links ein paar grüne kleine Bananen. Rechts ist so ein, na zum einen gibt es hier so ein bisschen so einen Blumenladen, einfach so Schnittblumen, Dekoblumen.
Und dann ist so ein kleiner, ja, so eine kleine Art Supermarkt hier in so einer kleinen Halle. Hinten steht auch irgendwie ein Bett drin. Also ich weiß nicht, ob die da auch schlafen im Supermarkt oder ob das dann nur für die Mittagspause oder so zum Ausruhen ist. Da haben wir gerade tatsächlich 500 Gramm Haferflocken von Alnatura gekauft für 40.000 Dong. Also für 1,50 oder so. Das ist eigentlich ein ganz vernünftiger Preis, würde ich sagen. So, hier rechts haben wir nochmal relativ bunte, hübsche Schnittblumen. Und jetzt begeben wir uns dann langsam mal in die Markthalle, in den Hauptbereich. Melonen, Äpfel, Tomaten, Gurken und auch immer mal wieder schon so ein paar Hühnerkäfige. Hier rechts auch wieder ganz, ganz viele Bananen, alle grün noch. Die kauft man hier wohl anscheinend vor allem noch im grünen Status. Auch hier wieder ein Hühnerkäfig, wo drei lebende Hühner zusammengepfercht da drin liegen. Was haben wir hier? Drachenfrüchte, Mangos, solche Sachen, da so ein paar Klamottenläden, BHs vor allem, die da rumliegen. Gehen wir nach rechts weiter und dann kommen wir so ein bisschen in den Kernbereich des Gemüsemarkts. Und hier rechts ist jetzt vor allem da, wo die ganzen Hühner verarbeitet werden. Da sind zwei große Hühnerkäfige, in denen jeweils 10 Hühner oder so drinstecken, zusammengepfercht sind. Und hinten dran, ja, da hinten in dem Zimmer da hinten werden die dann schon weiterverarbeitet. Da liegen schon ein paar ohne Federn rum. Die haben da irgendwie so auch so eine Entfederungsmaschine, wo das Huhn dann mit Federn einfach reingesteckt wird und ohne Federn wieder rauskommt. Und hinten liegen so ein paar in so einem, ich weiß nicht, was das ist, so ein Bad oder so, mit Füßen nach oben, die Füße zusammengebunden, hängen die so. Ich kann und ich glaube, ich will da auch nicht ganz reinschauen. Vielleicht ist das irgendwie ein CO2-Bad oder keine Ahnung. Ich schätze, das ist dann dort, wo der entscheidende Schritt des Tötens stattfindet. So genau weiß ich es nicht. Also sie kommen vom Käfig, werden dann mit zusammengebundenen Füßen kopfüber irgendwo reingehängt und danach kommen sie in die Entfederungsmaschine und werden dann noch ausgenommen. Also quasi alle Produktionsschritte finden hier live auf dem Markt statt und dann kann man sein Huhn, so wie man es bei uns vielleicht auch im Aldi abgepackt kaufen könnte, dann hier mitnehmen. Genau, hier ist auch nochmal so eine Hühnerfabrik im gleichen Maßstab. Hier kann man die Eier kaufen von den Hühnern, gibt's auch. So, hier wird gerade ein Huhn kopfüber an den Füßen rausgeholt aus so einem Käfig und begutachtet, ob es auch gesund ist. So, was haben wir hier noch? Ja, hier ist jetzt eigentlich dann so, jetzt kommt dann so vor allem die Gemüsestände. Ganz viel verschiedenes grünes Blattgemüse, so Richtung Salat, Pak Choi, keine Ahnung, was es da so alles gibt. Paprika, Ananas, Karotten, alles, was das Herz begehrt. Kokosnüsse, Kokosnusssaft, abgefüllt in Flaschen. Also die hacken hier auch die Kokosnüsse klein und leeren dann den Saft aus. In Plastikflaschen kann man dann in Plastikflaschen den Kokossaft kaufen. Dann ja, Ananas gibt es auch wieder geschält und ungeschält tatsächlich. Also kann man auch schon geschält kaufen, um dann direkt reinbeißen zu können. So, und hier haben wir dann schon den Fischmarkt. Links auch Fleisch. Alles ungekühlt liegt natürlich hier auf der Theke und wird auch irgendwie hier geschnitten und alles mögliche. Hier irgendwelche Innereien, Därme, Leber und hier dann die Fische. Hier wird auch gerade ein Fisch zerteilt. Überwiegend sind die Fische ja schon tot. Also so viele lebende Fische, wie es teilweise in China in den Supermärkten gibt, hat man hier nicht mehr. Die meisten liegen hier tatsächlich schon getötet. Teilweise hier jetzt sogar auf Eis, hier wirklich meterlange Fische. Keine Ahnung, was das sind, das Thunfische. Zumindest sieht es so ein bisschen ähnlich aus wie Thunfisch. Die liegen tatsächlich hier auf Eis in Styroporkisten. Doch recht prächtige Exemplare, muss man sagen. So, hier muss ich gerade mal wieder einen Roller vorbeilassen durch die Marktstände hier. Muscheln werden hier geöffnet und das Essbare von der Muschel rausgeholt. Hier haben wir so Garnelenzeug, die da sich auch noch winden ohne Wasser in der Schüssel. Und Krabben mit zusammengebundenen Scheren. Hello, hello, hello. Hier auch noch lebende Krabben, Riesenkisten und Riesenbecken auch, jetzt Wasserbecken mit Krabben.
Hallo.
Thank you.
Kaufen will ich nichts, auch wenn man mir immer wieder, drauf zeigt und die Fische anpreist. Habe ich jetzt nicht so ein Interesse dran. Tintenfische natürlich. Hier so lustige Fische, die sie so eingerollt haben, wo der Schwanz des Fisches in den Maul des Fisches gesteckt wurde, damit sie so eine Art Rollmopsrolle bilden. Da wird auch das Rückenmark des Fisches zerhackt in Scheiben. So, hier sind wir wieder ein bisschen raus aus dem Fischmarkt. Knoblauch, Ingwer, Zwiebeln. Und hier liegen wieder Hühner, diesmal auf dem Käfig, aber eben auch mit zusammengebundenen Beinen, sodass sie nicht viel tun können. Hier auch noch ein paar so große Schalen mit Fischen. Wobei der Wasserstand eigentlich viel zu niedrig ist. Die Fische, die liegen da schräg drin und versuchen dann irgendwie aufrecht zu kommen, aber das Wasser ist einfach nicht tief genug. Allein schon, dass sich der Fisch nur quasi senkrecht aufrichten könnte. Das ist schon auch nichts für, naja, für Tierfreunde ist es schon schwierig hier, ne? Das muss man schon so sagen. Da hinten grillen sie noch so ein bisschen in den Hütten. Da grillen sie, glaube ich, auch direkt schon die Fische. Kann man also auch dann gleich hier wahrscheinlich verzehren und gegrillt eben kaufen. Naja, ich glaube, reicht auch mal wieder. Ich glaube, wir haben mehr oder weniger alles gesehen. Es ist schon, ja, naja, man muss halt einfach sagen, vieles von dem, was halt bei uns irgendwie versteckt und hinter hohen Mauern in irgendwelchen Fabrikhallen industriell erledigt wird, in Schlachtereien und so weiter, das wird hier halt einfach quasi noch von Hand und einfach offen auf dem Markt ausgeführt, diese Arbeiten. Und das zu sehen, ja, hier ist noch ein Wagen mit Zuckerrohr, ja, und das einfach so zu sehen, das ist man halt vielleicht einfach nicht so gewohnt, wenn man aus Deutschland da kommt. Es ist dann schon teilweise ziemlich grausam, muss man schon sagen, ja.
Ja, jetzt kommen wir dann schon in Richtung FAQ-Teil dieser Episode. Und wir hatten zwar in den letzten beiden Episoden ja eine FAQ-Triologie zur Physik des Fahrrads begonnen, aber das unterbrechen wir mal kurz in dieser Episode, schieben den dritten Teil davon noch auf, weil wir heute was anderes machen wollen. Denn wir sind ja im Juli 2022 auf die Tour gestartet. Das heißt, zum Jahreswechsel vor kurzem, also jetzt von 2024 auf 2025, sind wir ziemlich genau 2,5 Jahre unterwegs. Und angesichts dieses halbrunden Jubiläums haben wir uns gedacht, wir könnten mal ein paar Zahlen zu unseren Finanzen während dieser ersten 2,5 Jahre der Tour nennen.
Ja, also sprechen wir mal in diesem FAQ-Teil über Geld. Also darüber, was uns diese Tour so kostet. Und dann auch noch, wo wir das Geld dafür eigentlich herhaben.
Ja, und zwar machen wir das genau in dieser Reihenfolge auch. Also wir fangen an in Kapitel 1 mit der Beschaffung unserer Ausrüstung. Also das sind dann Ausgaben, die vor allem vor der Tour angefallen sind. Und in Kapitel 2 geht es dann um die Gesamtausgaben während der Tour. Also wie viel wir während der Tour ausgeben und dann auch, wofür wir das Ganze ausgeben, während wir unterwegs sind. Und dann in Kapitel 3 stellen wir uns die Frage, wie gleichmäßig eigentlich diese Ausgaben sind oder schwanken die sehr, sodass man gar nicht sagen kann, ja, das ist, damit kann man jeden Monat rechnen oder sind die eigentlich jeden Monat gleich. Dann in Kapitel 4 erzählen wir, woher wir das Geld eigentlich haben und vor allem auch, wie lange es uns noch reichen würde, wenn wir wollten. Und schließlich in Kapitel 5. Woher wissen wir das jetzt eigentlich so genau? Wie führen wir Buch über unsere Finanzen unterwegs?
Ja, bevor wir so richtig einsteigen, noch kurz der Hinweis, also wie unsere Werte zu verstehen sind. Also generell geben viele Radreisende solche Kostenwerte häufig in Kosten pro Tag an. Also da heißt es dann irgendwie, dass sie halt im Schnitt irgendwie 15 Euro oder so pro Tag brauchen. Aber wir sprechen jetzt ja hier nicht irgendwie von einer Tour, die ein paar Tage lang ist, irgendwie 2 Wochen oder so, sondern wir reden jetzt ja schon über eine, ja, Open-End oder jedenfalls mal jahrelange Tour, sage ich mal. Und deswegen rechnen wir, also auch jetzt für uns so, wenn wir uns die Budgets und so weiter überlegen, eigentlich immer in Kosten pro Monat und nicht pro Tag. weil pro Tag schwankt es ja auch noch viel mehr, als es pro Monat schwankt. Wie viel es pro Monat schwankt, werden wir nachher sehen, aber pro Tag schwankt es ja. Ich meine, manchmal gehen wir gar nichts aus den ganzen Tag, logischerweise. Und deswegen macht es aus meiner Sicht nicht so viel Sinn, da pro Tag zu rechnen. Deswegen machen wir das eher pro Monat und also das werden wir jetzt eben auch hier so handhaben. Also auch jetzt hier für diesen FAQ-Teil. Auch werden wir für diesen FAQ-Teil alle Beträge pro Person angeben. Das heißt, wir geben nicht die Gesamtbeträge für Belinda und mich aufsummiert an und wir geben auch jetzt nicht irgendwie individuell den Betrag an, den ich ausgegeben habe und den Betrag, den Belinda ausgegeben hat, sondern wir nehmen einfach immer den Mittelwert pro Person. Also halt quasi den Gesamtbetrag von uns beiden geteilt durch zwei. Und das heißt, unsere Standardgröße, mit denen wir jetzt unsere ganzen Beträge und Ausgaben und Kosten und so weiter angeben werden, ist normalerweise also der mittlere Betrag pro Person und Monat. Wenn wir irgendeine andere Größe nennen, dann werden wir das auf jeden Fall immer explizit dazu sagen. Außerdem will ich noch kurz auf unser Finanzdiagramm auf unserer Website, auf der Statistikseite von unserer Website verweisen, das wir ja schon seit Anbeginn unserer Tour fast da veröffentlicht haben und auch kontinuierlich geupdatet haben und das auch weiterhin kontinuierlich updaten werden. Wenn ihr irgendwie gerade vor dem PC sitzt oder so, könnt ihr das natürlich mal im Hintergrund aufmachen und ab und zu mal draufschauen. Vielleicht unterstützt es etwas grafisch, was wir jetzt gleich hier alles erzählen werden.
Ja, dann fangen wir also an mit Kapitel 1, also die Investitionen bzw. die Ausrüstung, die wir uns eben vor der Tour angeschafft haben. Wie viel Geld haben wir da insgesamt im Vorfeld für die Beschaffung der Ausrüstung ausgegeben? Da muss man dazu sagen, ganz genau wissen wir das nicht, weil es ist halt nicht unsere erste Fahrradtour. Manche Dinge haben wir also sowieso schon gehabt. Tizian macht ja Touren schon seit 2011, da hat sich also ein bisschen was angesammelt. 2019 haben wir unsere erste gemeinsame Tour ins Baltikum gemacht, das ja auch so eine Art Testtour schon war fürs Fahrradreisen insgesamt. Und erst danach haben wir konkret diese Zentralasien-Tour jetzt ins Auge gefasst und entsprechend haben wir auch erst ab dann unsere Ausrüstungskäufe statistisch erfasst, also aufgeschrieben, was wir ausgegeben bzw. was wir angeschafft haben. Und deswegen können wir jetzt hier nur sagen, was wir seit Herbst 2019 ausgegeben haben. Und das war dann bis zum Start der Tour insgesamt ca. 4.200 Euro pro Person. Und darin inbegriffen sind als größte Posten insbesondere die Fahrräder. Die haben jeweils ca. 1.600 Euro gekostet. Wir haben ja beide das VSF TX 400 in verschiedenen Ausführungen. Und dann kamen dazu natürlich diverse Bekleidungen, zum Beispiel Regenjacken sind ja auch nicht so günstig. Vorderradtaschen mussten wir uns noch anschaffen. Die Drohne hat Tizian sich noch angeschafft, Campingstühle, der Multifuel-Kocher und das ganze Kochgeschirr dazu, Kameras und natürlich unendlich viel Kleinkram, den man jetzt nicht alles auflisten kann. Was aber insbesondere nicht jetzt inbegriffen sind in diesen 4.200 Euro pro Person, weil wir sie eben vorher schon hatten, das sind die Taschen hinten. Die Schlafsäcke haben wir uns auch vorher schon zugelegt. Weitere Bekleidung, die man natürlich schon hatte und natürlich das Zelt. Das hatte Tizian nämlich schon früher, schon viel länger gehabt, also auch schon benutzt. Das war dadurch schon auch recht gebraucht natürlich.
Also das haben wir ja mittlerweile sogar während der Tour mal ausgetauscht. Ne? Also mittlerweile sind wir nicht mehr mit dem alten Zelt, das wir schon vorher hatten, unterwegs. Aber in den 4.200 Euro pro Person Investitionen für die Ausrüstungsbeschaffung vor der Tour seit 2019 ist das halt dann trotzdem nicht dabei.
Genau. Und was halt da natürlich auch nicht dabei ist, sind solche Sachen, die man halt zuvor im Alltag eh schon gebraucht hatte, wie die Laptops, die wir jetzt auch auf der Tour dabei haben, die wir ja aber natürlich auch zu Hause schon hatten. Ist alles entsprechend auch sehr individuell, was man da jetzt ansetzen muss, wenn man sich Gedanken darüber macht, wie groß denn die Investitionen für so eine Radtour sind. Wenn man jetzt bei null anfängt und wirklich noch gar nichts hat, aber wirklich jeden Schnickschnack bis hin zu den Campingstühlen und auch eine Drohne haben muss unbedingt, dann kann man die genannten 4.200 Euro pro Person sicher schnell verdoppeln. Aber vielleicht hat man ja auch schon das ein oder andere zu Hause oder braucht keine Drohne oder so Zeug und dann kommt man natürlich auch deutlich drunter. Außerdem, unsere Räder, die waren eher so am günstigen Ende für so Reiseräder. Man kann zum Beispiel eine Nabenschaltung haben statt einer Kettenschaltung, wie wir sie haben, Roloff zum Beispiel. Und ja, wenn man das möchte, dann legt man halt schnell 1.000, 2.000 Euro mehr hin, schon allein fürs Fahrrad, weil die halt deutlich teurer ist. Aber ja, zumindest haben wir jetzt mal so eine Zahl genannt für uns, für eine Einordnung der Größenordnung, mit was man so ungefähr rechnen kann.
Übrigens sind zu diesen 4.200 Euro, die wir seit Herbst 2019 vor der Tour, vor Tourbeginn für Ausrüstung ausgegeben haben, dann während der Tour auch insgesamt über die 2,5 Jahre bisher dann nochmal 1.700 Euro pro Person dazugekommen. Das heißt, wir haben halt auch während der Tour immer mal wieder Verschleißteile ausgetauscht, defekte Teile ersetzt, sowohl am Fahrrad wie auch sonst generell, also auch bei Bekleidung und so weiter geht ja immer mal wieder was kaputt. Das Zelt haben wir gerade schon angesprochen. Außerdem haben wir auch einige neue Ausrüstungen während der Tour angeschafft, die wir vorher gar nicht hatten. Zum Beispiel dicke Winterhandschuhe hatten wir nicht, als wir losgefahren sind, haben wir uns dann aber eben angeschafft für die kälteren Winter, die wir dann ab dem zweiten Jahr unserer Tour dann eben zu bewältigen hatten. Das meiste davon eben haben wir uns angeschafft während unserer Winterpause in Tiflis und da hatten wir auch dann ausführlich Zeit, da auf diese, ja, auf diese Nachrüstung oder Nachbeschaffung von Ausrüstung nochmal genauer einzugehen und haben dazu auch FAQ-Teile gemacht in den Podcast-Episoden 45 und 47, falls ihr da nochmal detailliert reinhören wollt, was wir uns da genau angeschafft haben.
Ja, dann kommen wir doch jetzt zu Kapitel 2, also den Ausgaben während der Tour. Also erstmal, womit haben wir gerechnet? Also von unseren früheren Touren und von anderen Radreisenden war uns bekannt, mit welchen monatlichen Ausgaben wir so grob rechnen müssen. Und deswegen haben wir in unseren Kalkulationen in der Regel so 500 Euro pro Person und Monat angesetzt. Und in den ersten 2,5 Jahren unserer Tour lagen wir dann in der Realität bei
Trommelwirbel
452 Euro. Pro Person und Monat wieder natürlich. Und da ist jetzt tatsächlich auch schon alles drin. Also Verpflegung, Unterkünfte und so weiter, aber auch halt Krankenversicherung. Die war so zwischen 30 und 50 Euro, also ist teurer geworden, je länger wir unterwegs waren. Der eine Flug nach Israel ist damit drin und die längere Zugfahrt im Irak auch. Auch die Ausrüstungsbeschaffung während der Tour, die du gerade beschrieben hast, ist eben auch schon damit eingerechnet. Also einfach alle Kosten, die innerhalb dieser 2,5 Jahre angefallen sind. Und hochgerechnet auf 2,5 Jahre sind das also 13.560 Euro pro Person.
Ja, schauen wir mal im nächsten Schritt, wie sich jetzt diese Gesamtausgaben auf verschiedene Ausgabekategorien verteilen. Und wenn wir das machen, dann sehen wir tatsächlich, dass der größte Batzen bei den Übernachtungen liegt bei uns, nämlich 29% der Ausgaben, die wir während der Tour getätigt haben, haben wir für Übernachtungsmöglichkeiten ausgegeben. Also insbesondere für Guesthouses, Unterkünfte, Hotels und so weiter. 29%, das sind 133 Euro pro Person und Monat durchschnittlich. Und naja, also da könnte man natürlich leicht sparen, indem man nicht so oft in Unterkünfte geht, sondern einfach mehr zeltet, wenn man das denn möchte. Also diese Ausgaben sind wahrscheinlich tatsächlich relativ einfach durch einfach mehr, weniger Komfort, sage ich mal, zu drücken. Platz 2 der Kategorien, die bei uns am meisten Ausgaben verursacht haben, sind dann Lebensmittel. Lebensmittel exklusive Restaurants. Restaurants haben nochmal eine separate Kategorie, aber immer wenn wir eben Lebensmittel im Supermarkt oder so oder an Straßenständen eingekauft haben, dann fließt es hier in diese Kategorie ein und die macht 24% unserer Ausgaben aus, beziehungsweise 108 Euro pro Person und Monat. Auf Platz 3 kommt dann schon die Ausrüstung mit 13% im Schnitt, aber das schwankt natürlich extrem, weil wir natürlich, wenn wir da in der Winterpause in Tiflis einen Haufen Zeug gekauft haben, dann geht das natürlich durch die Decke und es gibt ganz, ganz viele Monate, wo wir halt gar keine Ausrüstung gekauft haben. Und Platz 4 sind dann die Restaurantbesuche, die wir, wie gesagt, von den Lebensmitteleinkäufen separat betrachtet haben. Restaurantbesuche machen 11% bzw. 48 Euro pro Person und Monat aus an unseren Kosten.
Ja, das heißt, wenn wir jetzt mal Übernachtungen, Lebensmittel und Restaurants zusammennehmen, dann kommen wir auf 289 Euro bzw. insgesamt 64% von den Ausgaben. Und damit machen die Grundbedürfnisse Essen und Schlafen, beziehungsweise eigentlich eher Duschen in den meisten Fällen, wenn man im Hotel ist, also fast schon 2/3 der Kosten aus. Würde man jetzt noch die Krankenversicherung dazu nehmen, dann käme man schon auf 72%. Und was ist dann jetzt der ganze Rest?
Ja, zum einen einfach totaler Kleinkram, also weiß ich nicht, so Sachen wie SIM-Karten, Internet, Eintritte in Sehenswürdigkeiten oder wenn man irgendwie in der Stadt mal eine U-Bahn benutzt oder so. Dafür haben wir theoretisch separate Kategorien, aber hier würde ich das jetzt mal der Übersichtlichkeit halber zusammenfassen unter Kleinkram, der jeden Monat ganz grob ungefähr gleichermaßen anfällt. Und diese Gruppe, die kommt dann auf ungefähr 7% bzw. 31 Euro pro Person und Monat. Das heißt, wir haben 72% unserer Ausgaben für Grundbedürfnisse inklusive Krankenversicherung und 7% Kleingram. Das heißt, es fehlen noch 21% zu den 100%. Und was ist das?
Ja, das sind dann noch eher unregelmäßigere, größere Ausgaben. Also zum einen Reisebürokratie. Vor allem Visa waren da teilweise recht teuer, aber fielen halt nur kurzzeitig mal in einem Monat an. Und dann sonst eben Ausrüstungskäufe während der Tour und zuletzt eben auch Fernverkehrstickets. Also unser Flug von Zypern nach Israel zum Beispiel hat ja einiges gekostet einmal. Und dann die Nachtzugfahrt im Irak auch und so weiter. Auch unser Ausflug mit dem Bus nach Almaty, wo wir eben die Fahrräder haben stehen lassen, sind einfach nur alles nach Almaty gefahren und dann wieder zurückgekommen und genauso nach Hanoi, war ja nur so ein Zu-Fuß-Ausflug sozusagen, der fällt dann auch unter diese Kategorie. Aber da wir ja eigentlich schon versuchen, so weit wie möglich alles mit dem Fahrrad zu fahren, sind solche Fernverkehrsausgaben eben nur sehr unregelmäßig und selten bei uns. Da die in der einmaligen Zahlung aber so teuer sind, rechnen die sich trotzdem dann eben auf 21%, wenn man es über die gesamte Tour rechnet, hoch. Und das entspricht statistisch eben 95 Euro dann pro Person und Monat.
So, an der Stelle müssen wir vielleicht erstmal nochmal ganz kurz betonen, kleiner Disclaimer, das sind jetzt natürlich unsere ganz persönlichen Zahlen von den ersten 2,5 Jahren, also von Juli 2022 bis Dezember 2024 unserer Zentralasien-Tour. Wir liegen allerdings mit diesen 452 Euro pro Person und Monat, glaube ich, durchaus ganz gut auch im Mittelfeld im Vergleich zu anderen Radreisen. Jedenfalls gemäß einer Umfrage, die wir mal unter anderen Radreisenden in so einer WhatsApp-Gruppe mal durchgeführt haben. Da haben wir auch in Episode 42 ein bisschen ausführlicher darüber geredet. Da haben wir ja auch nicht nur eben diese Finanzen abgefragt, sondern auch ganz andere Sachen, was für ein Fahrrad und wie lange schon und wie viele Kilometer und so weiter sie schon alle gefahren sind. Aber eben auch, wie viel sie pro Monat und pro Person im Schnitt ungefähr ausgeben. Und ja, wir waren da, glaube ich, relativ im Durchschnitt. Aber ich meine, da gab es dann halt auch Leute, die halt irgendwie kaum mehr als 100 Euro im Monat ausgegeben haben. Das geht halt auch, wenn man halt irgendwie nie ins Restaurant geht und nie für Unterkünfte bezahlt, sondern dann halt im Fluss duscht oder wenn man halt irgendwie auf Warm Showers oder Couchsurfing irgendwo eingeladen wird oder einfach so im Iran von der Straße irgendwie eingeladen wird nach Hause, dann kann man natürlich auch duschen und wenn einem das dann halt reicht oder man sich da teilweise auch mehr aktiv darum bemüht, dann kann man sicherlich bezahlte Unterkünfte quasi komplett vermeiden und ja, dann, wenn man halt dann auch ansonsten eher günstig auf Märkten einkauft und wenig Chips und Schokolade braucht, sage ich mal, sondern mehr Äpfel isst, dann kann man das natürlich, wenn man es drauf anlegt, halt auch nochmal richtig drücken und kommt dann halt auf 100 Euro oder so im Monat pro Person. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch genug Leute, die halt irgendwie fast 1000 Euro pro Person und Monat ausgeben. Die weiß ich nicht, die zelten dann halt vielleicht seltener als wir. Die überbrücken sicherlich auch mal mehr Abschnitte mit Zug, Bus oder Flug. Das versuchen wir ja möglichst zu vermeiden. Aber wenn man natürlich das häufiger mal macht, wenn eine Strecke nicht so schön ist, dass man dann halt direkt in den Zug steigt, dann läppert sich das sicherlich auch ganz schön. Die gehen vielleicht öfter in Restaurants oder vielleicht auch mal noch in ein Café nachmittags oder so. Vielleicht haben die auch teure Krankenversicherungen. Da habe ich auch das Gefühl, dass wir relativ mit unserer Pro-Trip von Dr. Walter auch eher am günstigeren Ende sind. Wir sind natürlich auch noch ein bisschen jünger eingestiegen in die Krankenversicherung. Wenn man natürlich erst mit über 30 oder so einsteigt, wird das auch teurer. Es gibt auch ganz viele Leute, habe ich gehört, die halt dann irgendwie noch Versicherungen haben für ihr Fahrrad, Diebstahlversicherung und so weiter. Das sparen wir uns halt. Und ja, also je nach
ne, je nach ganz individueller Vorliebe und Reisegewohnheit, ja, kommt man auch auf 1000 Euro, wenn man das möchte. Also nach oben sind die Grenzen natürlich sowieso offen, aber ja, ich denke, 90%, bisschen mehr als 90% der Leute liegen zwischen 100 und 1000 Euro und wir sind da halt relativ in der Mitte in dieser Normalverteilung mit unseren 452.
Bisher haben wir ja von uns auch nur die Mittelwerte über die Monate unserer Tour genannt. Und jetzt kommen wir noch zu Kapitel 3, wie ich es vorhin genannt habe, nämlich wie sehr schwanken denn unsere Ausgaben eigentlich? Ja, insgesamt schwanken sie enorm. Also zum Beispiel der günstigste Monat, das war bei uns der Februar 2023. Da waren wir in Saudi-Arabien unterwegs und da haben wir tatsächlich nur 200 Euro pro Person ausgegeben. Und das war halt einfach, weil wir nur 2 Nächte in einer bezahlten Unterkunft übernachtet haben. Wir haben auch kaum in Restaurants gegessen. Wir hatten einfach sehr viele Einladungen und uns wurden auch viele Lebensmittel geschenkt da an der Straße. Deswegen, ja, kamen wir da einfach recht günstig weg in diesem Monat. Ja, und als krasser Kontrast dazu unsere teuersten Monate. Da teilen sich der Oktober und November 23 und der Januar 24 so den Platz. Und da haben wir nämlich in jedem dieser Monate jeweils so circa 860 Euro pro Person ausgegeben. Und da war der Grund halt einfach, dass wir da unsere Winterpause in Tiflis gemacht haben. Das heißt, wir haben durchweg in einem Airbnb gewohnt. Das ist natürlich schon mal deutlich teurer, als wenn man zumindest mal ein bisschen zeltet. Wir haben außerdem sehr große Investitionen in neue Ausrüstung und Fahrradersatzteile gesteckt. Und außerdem das russische Visum beantragt und das war halt schon allein ein sauteurer Einzelposten, der halt dann ja unsere Ausgaben einfach in die Höhe hat schießen lassen.
Wenn wir jetzt mal die Kategorien rausnehmen, die natürlicherweise besonders schwanken, also das heißt, wir hatten ja vorhin gesagt, Reisebürokratie, Fernverkehrsmittel, öffentliche und Ausrüstung, das ist das, was am meisten schwankt von Monat zu Monat. Und wenn wir die drei Kategorien mal rausnehmen und nur den ganzen Rest betrachten, dann liegt unser Mittelwert logischerweise niedriger als 452 Euro pro Person und Monat, nämlich dann eben bei 357 Euro pro Person und Monat. Der günstigste Monat war dann bei allen übrigen Kategorien immer noch der Februar 2023 mit jetzt 198 Euro pro Person und Monat. Also immer noch fast genau die gleichen 200 Euro, die man halt insgesamt auch hatte, einfach weil wir in dem Monat halt keine Ausgaben hatten oder fast keine Ausgaben in diesen schwankenden Kategorien. Der teuerste Monat ist jetzt ohne die schwankenden Kategorien der April 2023 mit 562 Euro pro Person und Monat. Das heißt, ja, also wenn man die schwankenden, stark schwankenden Kategorien rausnimmt, dann waren unsere Ausgaben nicht mehr so zwischen 200 und 860 Euro, sondern eben zwischen 200 und 562 Euro pro Person und Monat.
Jetzt noch für die Mathematiker und Naturwissenschaftler unter euch. Wir haben auch mal die Standardabweichung berechnet und die beträgt, wenn man alle Kategorien mit einbezieht, 190 Euro. Das bedeutet, mit 68%iger Wahrscheinlichkeit betragen die Ausgaben in einem beliebigen Monat unserer Tour 452 Euro plus minus 190 Euro pro Person. Lässt man jetzt die natürlich schwankenden Kategorien weg, die wir gerade genannt haben, also Reisebürokratie, Fernverkehr und so weiter, dann ist die Standardabweichung nur noch 88 Euro, also weniger als die Hälfte. Und das heißt, dass eben mit 68%iger Wahrscheinlichkeit die Ausgaben in einem beliebigen Monat auf unserer Tour 357 plus minus 88 Euro pro Person betragen. Plus eben dann die Ausgaben der Kategorien Reisebürokratie, Ausrüstung und Fernverkehr, die eben sehr schwanken und dann halt nur in speziellen Monaten anfallen.
Gut, jetzt haben wir also darüber geredet, wie sehr unsere Ausgaben so schwanken um unseren Mittelwert von 452 Euro pro Person und Monat. Meine Hypothese war immer so ein bisschen, egal wie hoch das Preisniveau von einem Land ist, durch das man eben gerade reist, indem man gerade unterwegs ist, dass man halt monatlich immer ungefähr dasselbe ausgibt. Nur, dass man halt dort, wo es günstig ist, mehr für sein Geld bekommt. Oder anders gesagt, man gönnt sich mehr in Ländern, in denen es günstig ist. Das heißt, wenn ich halt in Deutschland dreimal ins Hotel gehe, dann kostet es mich das Gleiche, wie wenn ich in Südostasien 10-mal im Monat ins Hotel gehe.
Aber dann würde ich halt sagen, dass unser Reisestil jedenfalls ein bisschen so ist, das war jedenfalls meine Hypothese, dass wir dann halt in Deutschland einfach selten ans Hotel gehen, aber unterm Strich trotzdem denselben Betrag für Hotels pro Monat ausgeben. Und ja, diese Hypothese haben wir jetzt mal statistisch untersucht, allerdings nicht anhand der Hotels, sondern anhand der Restaurantbesuche. Ist ja im Prinzip der gleiche Effekt. Das heißt, wir haben uns die Anzahl der Restaurantbesuche pro Monat in den verschiedenen Etappen unserer Tour angeschaut und den Ausgaben für Restaurants gegenübergestellt. Und das Ergebnis ist, also die meisten Restaurantbesuche hatten wir in der China-Etappe. Da haben wir im Schnitt 27 Mal pro Monat ein Restaurant besucht, also fast einmal pro Tag. Die wenigsten Restaurantbesuche hatten wir in der Etappe des Nahen Ostens. Da hatten wir nur 6 Restaurantbesuche pro Monat. Das heißt, wir hatten in China 4,5 Mal mehr Restaurantbesuche als im Nahen Osten pro Monat. Die Ausgaben für Restaurants, die waren in China zwar nur doppelt so hoch wie im Nahen Osten, also 73 Euro statt 37 Euro pro Person und Monat, aber sie waren halt trotzdem noch deutlich höher. Das heißt, insofern war meine Hypothese schon widerlegt, denn zwar sind die Restaurants in China günstiger, aber wir sind dann doch so oft ins Restaurant in China gegangen, dass wir am Ende mehr für Restaurants ausgegeben haben als im Nahen Osten, wo die Restaurants teurer sind und nicht etwa so oft in Restaurants gegangen, dass man nur ungefähr das Gleiche ausgibt. Also im Prinzip ist der Effekt noch stärker, als meine Hypothese war. Ne? Dort, wo es günstig ist, in Restaurants zu gehen, gibt man am Schluss mehr aus für Restaurants, weil man einfach so viel mehr, so viel öfter in Restaurants geht, in unserem Fall jetzt.
Ja, allerdings muss man da halt noch betrachten, dass man, wenn man in ein Restaurant geht, halt nicht selber kochen muss. Das heißt, müssten wir vielleicht weniger Lebensmittel einkaufen, wenn wir öfter ins Restaurant gegangen sind. Und tatsächlich sind die Ausgaben für Restaurants und Lebensmittel addiert in China dann nur 1,1 mal so hoch wie im Nahen Osten, also in etwa gleich hoch. Und auch wenn man sich dann noch die anderen Etappen anschaut im Vergleich dazu. Die Anzahl der Restaurantbesuche da schwankt sehr viel stärker als die Kosten für Restaurantbesuche und Lebensmittel zusammen. Es ist, zumindest bei uns, also tatsächlich so, dass man sich in günstigeren Ländern dann einfach mehr gönnt und trotzdem nicht mehr ausgibt. Und nicht eben so, dass man sich dasselbe gönnt und dafür weniger Kosten hat.
Ja, jedenfalls bei uns muss man natürlich nochmal betonen, man kann das natürlich auch anders machen, wenn man möchte. Und dann kommt man natürlich in Ländern mit geringerem Preisniveau auch günstiger weg. Aber unsere Erfahrung ist eine andere. Das läuft so nicht. Jedenfalls nicht bei uns. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten kleinen Kapitel, Unterkapitel dieses FAQ-Teils. Wir haben jetzt die ganze Zeit ausführlich besprochen, wie viel Geld man braucht für so eine Radreise, jedenfalls wie viel wir so gebraucht haben. Und es ist natürlich eigentlich nicht so viel Geld pro Zeit verglichen mit anderen Reisearten und Reisestilen. Allerdings auch diese 13.560 Euro pro Person insgesamt, die wir jetzt auf dieser Reise ausgegeben haben, zuzüglich noch der Anfangsinvestitionen, also der Ausgaben vor der Reise in Ausrüstung, ist ja schon irgendwie eine Menge Geld, wenn man in dieser Zeit kein Geld verdient die ganze Zeit. Und unsere Reise ist jetzt ja auch noch nicht zu Ende. Das heißt, zu diesen 13.560 Euro pro Person, da wird auch noch ein bisschen mehr dazukommen. Und da stellt sich vielleicht schon der eine oder andere die Frage, wie kann man das jetzt also finanzieren? Wo nehmen wir das Geld für diese Reise her?
Ja, in unserem Fall ist die Antwort relativ einfach und langweilig vielleicht auch. Sparen. Also während unseres Studiums haben wir schon in günstigen Studentenwohnheimen gewohnt, dort so 230 Euro Miete pro Person im Monat gezahlt, für ein WG-Zimmer natürlich, in Karlsruhe war das. Und unsere laufenden Ausgaben im Studium konnten wir eben mit BAföG bzw. finanzieller Unterstützung der Eltern, also Kindergeld zum Beispiel, decken. Und dann haben wir eben während dem Studium schon verschiedene Nebenjobs gemacht und das Geld konnten wir dann teilweise eben auch zur Seite legen, schon von diesen Nebenjobs im Studium. Klar haben wir auch damals schon in den Semesterferien Teile davon für Reisen ausgegeben, die dann ein bisschen teurer waren. Aber ein bisschen was ist eben meist trotzdem übrig geblieben und das hat sich dann über die Zeit halt geläppert. Und bei mir war es dann tatsächlich auch so, dass ich relativ bald nach Ende des Studiums direkt meine BAföG-Schulden sofort zurückzahlen konnte. Und dadurch kriegt man halt beim BAföG auch nochmal einen riesen Rabatt auf seine Schulden, wenn man alles auf einmal zurückzahlt. Und ja, danach, eigentlich direkt nach dem Studium, hatten wir schon genug Geld, um Ausrüstung zu kaufen und circa, ja, ein Jahr zu reisen ungefähr. Also günstig fahrradreisemäßig zu reisen.
Ja, ein Jahr ungefähr, vielleicht auch anderthalb, aber dann wäre man wahrscheinlich wirklich knallhart bei null rausgekommen am Ende, wenn wir es wirklich ausgereizt hätten. Aber jedenfalls, das war ja eigentlich auch der Plan, also dass wir halt wirklich direkt nach dem Studium losziehen und dann halt so ungefähr ein Jahr, maximal anderthalb auf der Straße mit dem Fahrrad unterwegs sind. Aber dann kam halt Corona, wie wir alle wissen, und wie so viele andere auch, konnten dann auch wir nicht auf unsere Tour starten. Und wir haben dann halt gesagt, ja gut, dann nehmen wir halt beide Jobs an, haben dann beide 2 Jahre lang Vollzeit gearbeitet und dann einfach das Geld auf die Seite gelegt, um unsere Tour im Zweifel zu verlängern. Das war ja so ein bisschen unser Trost, dass wir nicht gleich los können. Über diesen Umstand hinweg sind wir halt mit dem Trost gekommen, dass, je später wir losfahren, desto mehr haben wir gearbeitet, desto länger können wir dann auch unterwegs sein. Und also du hast ja als Softwareentwicklerin gearbeitet, ich als Verkehrsplaner. Und da haben wir dann im Schnitt grob 2600 Euro pro Person und Monat verdient. Vollzeit, also netto. Das heißt, das ist das, was wir letztlich von der Firma überwiesen bekommen haben. Also das ist jetzt umgerechnet, wie gesagt, der Schnitt auf den Monat. Das heißt, auch Weihnachtsgeld habe ich zum Beispiel bekommen, aber das habe ich jetzt hier eben umgelegt auf 12 Monate. Das heißt, das ist da auch schon dabei, bei diesen 2600 Euro pro Person im Monat. Und ja, also ich habe es jetzt mal kurz nochmal verglichen. Das liegt ein bisschen unter dem Durchschnittsgehalt in Deutschland. Das liegt aber über dem Mediangehalt in Deutschland. Ja, also gut, Punkt. Brauche jetzt nicht noch weiter bewerten, wie reich wir waren oder nicht. Die Zahl ist ja genannt. Jedenfalls, dann haben wir halt einfach alle Kosten gesenkt, ne? Während dieser Zeit auch, wo wir ja konsequent gespart haben. Also wir haben keine Kinder, die uns Geld gekostet hätten. Wir hatten auch nie ein Auto. Wir sind zur Arbeit und zum Einkaufen auch damals schon immer mit dem Fahrrad gefahren. Wir sind vom Studentenwohnheim in eine kleine Einzimmerwohnung umgezogen. Also wir mussten ja dann raus aus dem Studentenwohnheim, nachdem unser Studium zu Ende war. Dann haben wir uns halt einfach eine möglichst günstige Wohnung gesucht. Und in dieser Einzimmerwohnung, da hatten wir eine Küche, ein kleines Bad und ein Zimmer. Und in diesem einen Zimmer, da war halt Platz für unser Bett. Bett bestand nur aus Matratzen auf Europaletten und 2 Schreibtische. Und dann war das Zimmer eigentlich schon ziemlich voll. Der Kleiderschrank, der stand in der Küche. Und ja, für Sofa oder Fernseher oder sowas hatten wir keinen Platz.
Ja, war eben so eine kleine Kellerwohnung, hatte nur wirklich kleine Fenster dann ganz oben und war auch recht dunkel. Lag in Karlsruhe-Durlach, also nicht sehr zentral, aber Durlach ist selber ja schon eine halbe Stadt. Also gab genug Einkaufsmöglichkeiten und sonst was in der Nähe, das war kein Problem.
Also wir haben jetzt nicht fernab auf dem Land gewohnt und mussten 15 Kilometer zum nächsten Aldi fahren, so schlimm war es nicht.
Nee. Und gezahlt haben wir dafür dann insgesamt halt 520 Euro Miete, also 260 Euro pro Person und Monat. Ja, und für Lebensmittel und Restaurants, da haben wir so ungefähr um die 150 Euro pro Person und Monat ausgegeben. Zumindest kann man auch drauf schließen, wenn man jetzt annimmt, dass das auch nicht so viel anders war wie während der Tour. Und das haben wir ja vorhin gesagt, dass wir da 156 Euro ausgegeben haben. Und wenn man da dann nochmal ein paar Euro dazu rechnet für Strom und Internet und ja, gut, dann lassen wir es zusätzlich zur Miete eben nochmal 240 Euro an sonstigen Ausgaben sein. Also inklusive Miete und allen anderen Ausgaben dann eben circa 500 Euro pro Person und Monat. Dann konnten wir, wenn wir das von unserem Nettogehalt abziehen, jeden Monat eben noch 2100 Euro pro Person beiseite legen.
Ja, 2100 Euro pro Monat haben wir da auf die Seite legen können und das heißt jetzt halt, dass wir für jeden Monat, den wir gearbeitet haben, bei unserem aktuellen Ausgabenschnitt jetzt hier auf der Tour, halt ja 4,6 Monate reisen können. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Also wir haben halt einfach 2 Jahre lang und auch schon davor auf sehr, sehr, sehr kleinem Fuß gelebt. Ich denke, das kann man schon so sagen.
Und wir haben aber halt normal verdient. Und die Differenz erlaubt dann halt doch, dass man relativ gut damit weit kommt mit dem Fahrrad. Also wir haben natürlich jetzt schon auch während der Corona-Zeit, während der Zeit, die 2 Jahre, wo wir gearbeitet haben, haben wir schon auch mal den Urlaub gemacht oder so. Das war durchaus drin. Aber so ganz grob kann man die Kosten für diese Urlaube dann auch mit den Steuerrückzahlungen verrechnen, die wir dann bekommen haben, weil wir ja im Juli 2020 angefangen haben zu arbeiten und im Juli 2022 aufgehört haben zu arbeiten. Also da wird ja dann bei der Steuererklärung quasi das gesamte reale Jahresgehalt auf alle Monate des Kalenderjahres verteilt. Und wenn man dann halt nur 6 Monate im Kalenderjahr gearbeitet hat, dann ist das zu versteuernde Einkommen plötzlich nur noch halb so groß. Das ist ein bisschen vereinfacht. Und man bekommt einfach am Ende doch nochmal einen Haufen Steuern zurück. Und das war halt bei uns quasi, also es ist auf jeden Fall steuerlich sehr, sehr sinnvoll, in der Mitte des Jahres anzufangen, Vollzeit zu arbeiten und in der Mitte des Jahres aufzuhören, Vollzeit zu arbeiten. Wir hätten wahrscheinlich ganz grob 2.000-3.000 Euro pro Person weniger Steuerrückzahlungen bekommen, wenn wir die 2 Jahre nicht von Juli bis Juli, sondern von Januar bis Januar gearbeitet hätten. Das war natürlich auch ein bisschen Glück und Zufall, dass das für uns so wunderbar gepasst hat. Aber also ganz grob kann man quasi diese Steuerrückzahlungen verrechnen, dass wir damit quasi dann unsere Urlaube während der Corona-Zeit, also wir sind ja mal noch nach Norwegen und so gegangen, mit dem Fahrrad auch gemacht haben. Deswegen habe ich die jetzt da auch rausgelassen, weil die Steuerrückzahlung ist ja bei den 2.100 Euro pro Person und Monat, die wir zur Seite legen konnten, nicht dabei.
Also rechnen wir jetzt das Ganze nochmal ein bisschen zusammen. Wir hatten also genug Geld für circa 1 Jahr zu reisen, schon als wir angefangen haben zu arbeiten. Dann haben wir 24 Monate gearbeitet, jeweils 4,5 Monate konnten wir davon reisen. Das macht dann circa 10 Jahre Reisen. Also selbst wenn wir nur 1.500 Euro statt 2.600 Euro netto verdient hätten und nach Ende des Studiums pleite gewesen wären und alles andere wäre sonst gleich, dann käme man immer noch auf 4,5 Jahre Reisezeit.
Gut, je länger die Reise dann dauert und je älter von seinem Lebensalter her entsprechend man dann zurückkommt nach der Reise, desto mehr hätten wir wahrscheinlich gern auch noch so eine gewisse Sicherheit, also so einen gewissen finanziellen Puffer. Also ich weiß nicht, wenn wir jetzt halt irgendwie nach einem Jahr Reisen im Alter von 28 Jahren mit 0 Euro in der Tasche zurückgekommen wären, würde ich sagen, ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Danach gehst du halt arbeiten und gut ist. Aber wenn du halt nach 10 Jahren Reisen mit 37 Jahren ohne Geld zurückkommst, dann ist das vielleicht doch ein bisschen unangenehmer. Und das ist jetzt jedenfalls halt eigentlich auch nicht unser Plan. Also wir haben jetzt noch nicht so ganz genau definiert, wie groß der finanzielle Puffer sein soll, wenn wir wieder zurückkommen und dann wieder in ein geregeltes Leben oder was auch immer einsteigen. Aber ich würde mal sagen, so was unsere Gedankenspiele angeht, wird das schon irgendwo so zwischen 2 bis 4 Jahren Reisezeitäquivalenten sein. Das heißt, wenn wir 10 Jahre unterwegs sind, kommen wir halt wirklich mit 0 Euro zurück im Prinzip. Aber wir werden uns wohl schon rein aus finanziellen Gründen wohl mehr als 6 bis 8 Jahre nicht erlauben wollen.
Also auch das mit den 6 bis 8 Jahren jetzt ist ja rein die finanzielle Betrachtung. Wir beenden die Reise halt nach Lust und Laune dann halt auch schon früher. Das ist jetzt alles nur finanziell, wie lange wir es selbst mit Puffer theoretisch noch finanzieren könnten, wenn wir denn wollten.
Und natürlich haben wir auch Teile unseres Geldes, also insbesondere Teile dieses gedanklichen Puffers, auch in ETFs angelegt. Und die Hoffnung ist dann schon, dass wenn wir den Puffer zum größten Teil möglichst gar nicht direkt brauchen, auch wenn wir wieder von der Reise zurückkommen, also weil wir halt, naja, wenn wir halt 2 bis 4 Jahre Reisezeitäquivalente Geldpuffer haben, dann hoffe ich halt, dass wir schnell genug nach unserer Reiserückkehr vielleicht wieder einen Job finden, sodass wir die nicht komplett aufbrauchen müssen, bis wir wieder Geld verdienen in Deutschland. Sondern das sollte halt einfach Teil unserer Altersvorsorge auch so ein bisschen sein. Ne? Also das heißt, ich hoffe, da müssen wir nicht ran, wenn wir zurückkommen, jedenfalls an Teile davon. Und das ja, soll entsprechend auch noch weit über das Ende der Reise hinaus unangetastet bleiben. Aber ja, wie viel jetzt genau das ist und so, das haben wir jetzt noch nicht so richtig definiert, muss man auch ehrlich sagen. Ne?
Ja, jetzt zum Abschluss noch die Antwort auf die Frage, woher wissen wir das eigentlich alles so genau, was wir euch hier jetzt erzählen? Also wie sieht eigentlich unsere Buchführung aus? Tatsächlich notieren wir uns im Prinzip jede einzelne kleine Mini-Ausgabe oder auch natürlich jede große Ausgabe seit Tourbeginn. Und dafür, da gebührt der Dank Tizian, denn er hat eine Excel-Tabelle dafür erstellt und ja, füllt die dann auch meistens am Handy aus, ne?
Ja, also es gibt ja die Excel-App für Android und damit kann man halt dann die Excel-Dateien öffnen und auch auf dem Handy eben bearbeiten und ja, da führen wir dann eben Buch. Also jede getätigte neue Ausgabe, die kommt dann in eine neue Zeile von der Tabelle. Die Tabelle hat die Spalten Datum, Kategorie, Betrag und die Währung. Also wenn wir halt hier mit Bargeld irgendwas in vietnamesischen Dong bezahlen für 5 Dong, dann ist das natürlich, macht das natürlich einen Unterschied, ob das jetzt eben in Dong ist oder in Euro. Und ja, dann haben wir natürlich entsprechend, um das dann umzurechnen, auch noch in einem separaten Excel-Blatt namens Settings, also Einstellungen, dann halt auch noch die ganzen Wechselkurse zwischen den Währungen hinterlegt, sodass man dann eben die Dong-Beträge in Euro-Beträge umrechnen kann, weil letztlich rechnen wir natürlich alles in Euro ab. Das waren jetzt aber noch nicht alle Spalten, denn naja, also obwohl wir beide, also Belinda und ich jetzt ja seit 6,5 Jahren zusammen sind, haben wir unsere Finanzen jetzt formal noch nicht zusammengelegt, sage ich mal, so unsere privaten Finanzen. Das heißt, wir haben jetzt kein gemeinsames Bankkonto. Im Prinzip hat jeder von uns noch sein eigenes Geld. Wir sind ja immerhin auch noch nicht verheiratet, dass das irgendwie gesetzlich oder so irgendwie zusammengelegt werden sollte. Und deswegen rechnen wir tatsächlich mit dieser Excel-Buchhaltungsdatei, die wir da programmiert haben, auch relativ penibel zwischen uns ab. Das heißt, dazu müssen wir notieren, wer wie viel Bargeld mit seiner Kreditkarte jeweils immer so abhebt und somit praktisch in den gemeinsamen Bargeldtopf zwischen uns hier während der Reise beisteuert. Das ist dann auch wiederum ein separates Blatt in dieser Excel-Datei. Und gleichermaßen müssen wir natürlich hinterlegen, wer was mit seiner Kreditkarte bezahlt hat. Also wenn man jetzt irgendwie einen Restaurantbesuch mit Kreditkarte bezahlt, dann müssen wir natürlich wissen, habe jetzt ich das bezahlt oder hat das Belinda letztlich bezahlt. Das ist mit der Kreditkarte, wer was bezahlt hat, das ist dann einfach eine weitere Spalte in der Ausgabentabelle. Also quasi Kreditkarte, ja, nein, beziehungsweise wer von uns beiden. Und außerdem müssen wir natürlich dann noch zu jeder Ausgabe, die wir tätigen, notieren, welcher Anteil von dieser Ausgabe auf wessen Deckel geht. Also bei den allermeisten Dingen, Lebensmittel im Supermarkt, Unterkünfte und so weiter, ist es natürlich standardmäßig 1:1 auf beide von uns gleich verteilt. Aber das muss halt auch nicht immer unbedingt so sein. Also manchmal in Restaurants, wenn ich mir jetzt halt irgendwie noch einen dicken Nachtisch oder so bestelle und Belinda sagt, nee, da spare ich jetzt lieber dran, dann zahle ich den halt auch selber, beziehungsweise wird das dann halt auch auf meinem Deckel abgerechnet. Oder auch wenn wir jetzt halt irgendwie nochmal Ausrüstung nachkaufen, die jetzt irgendwie nicht gemeinsam genutzt wird, wie zum Beispiel Kleidung, dann zahlt das halt schon im Prinzip auch jeder mal noch mit seinem eigenen Geld, beziehungsweise ist es dann egal, wer es physisch zahlt, aber über die Abrechnung wird es dann halt demjenigen zugerechnet, dem es dann am Schluss auch gehört. Und ja, das sind jetzt die ganzen Inputs für diese Excel-Datei und dann wird eben unterm Strich in Summe abgerechnet, wer wie viel in die Tour eingezahlt hat durch die Kartenzahlung und die Bargeldabhebung und wer wie viel ausgegeben hat, beziehungsweise auf wessen Deckel die Ausgaben alle gingen. Und wenn jetzt halt zum Beispiel vor allem ich das Geld immer abheben würde mit meiner Kreditkarte, aber die Ausgaben grob bei 1:1 sind, dann schuldet mir Belinda halt unterm Strich irgendwann was. Und dann ist halt entweder sie beim nächsten Mal dran mit Geld abheben oder je nachdem muss man dann halt auch mal eine Ausgleichsüberweisung machen. Haben wir aber, glaube ich, bisher nur einmal gemacht. Ist ja auch egal im Prinzip, aber also reicht ja einmal ganz am Ende, aber wenn es dann natürlich zu sehr auseinander geht, dann kann man das auch mal zwischendurch schon mal machen. Aber ja, so machen wir das halt und dadurch können wir zwischen uns abrechnen. Dadurch haben wir aber natürlich insbesondere auch die detaillierten statistischen Daten, auf denen jetzt hier auch dieser FAQ-Teil beruht. Und wie gesagt, wer jetzt hier diese ganze Zahlenschlacht doch ein bisschen unübersichtlich fand, einfach nur übers Hören, für den haben wir natürlich auch das detaillierte Finanzdiagramm auf unserer Statistikseite ganz unten. Wenn ihr ganz runter scrollt auf der Statistikseite, kommt das Finanzdiagramm, das natürlich auch mit diesen Daten gefüttert wird. Und da haben wir eben für jeden Monat aufgelistet, wie viel wir für welche Ausgabenkategorie ausgegeben haben. Und kann man dann im Prinzip theoretisch auch einstellen, wie viel ich ausgegeben habe, wie viel Belinda ausgegeben hat, also auf wessen Deckel die Ausgaben liefen. Und man kann die einzelnen verschiedenen Kategorien anklicken, wenn man wissen möchte, wie viel jetzt wirklich, was der Betrag ist für eine bestimmte, oder man kann es sogar auch aufaddieren. Also ich kann auch Restaurants und Lebensmittel anklicken, dann bekomme ich angezeigt, wie viel ich für diese beiden Kategorien in Summe ausgegeben habe und so weiter und so fort. Das ist auch ein bisschen interaktiv. Punkt. Ja. So viel zu unseren Ausgaben, denke ich. Ne? Ich war jetzt doch relativ schnell, da sind wir durchgegangen. Ich hoffe, es war einigermaßen nachzuvollziehen, trotz der ganzen Zahlen.
Ja, und ich hoffe, es ist auch so ein bisschen rübergekommen, dass man jetzt nicht unbedingt reich geboren werden muss, um so eine lange Reise zu machen. Zumindest, wenn man auch ein bisschen was entbehren kann und sowieso, wenn man jetzt zumindest nur ein oder zwei Jahre unterwegs sein möchte. Zumindest mal muss man noch dazu sagen, wenn man jetzt privilegiert genug ist, in dem Sinne, dass man jetzt in Mitteleuropa zum Beispiel geboren wurde und da nicht so viel Pech in seinem Leben bisher gehabt hatte, dann kriegt man das wahrscheinlich schon hin, sich sowas auch ansparen zu können, wenn man denn möchte. Ja, damit sind wir am Ende von heute angekommen. Jetzt geht es dann weiter, eben in die hoffentlich ein bisschen ruhigere Bambusstange Vietnams. Und ja, die nächste Episode, die planen wir dann wahrscheinlich erst für die Stadt Da Nang ein. Da kommen wir dann an, spätestens in, weiß ich nicht, 3 Wochen vielleicht, sagen wir es so, um den Dreh. Ja, und dort werden wir dann erzählen, ob sich das als falsche Hoffnung oder herausgestellt hat, dass es da ruhiger wird oder ob wir da unseren Frieden gefunden haben.
Ja, also wir geben Vietnam auf jeden Fall nochmal eine Chance. Das heißt, es wird definitiv noch eine weitere Episode aus diesem Land geben, bevor wir aus dem Land ausreisen, mindestens zumindest. Also bis dann, zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.